Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem es um das Universum geht und wo Ruth und Florian über das Universum reden. Und irgendwann wird Florian dann auch das Intro hinbekommen, dass es immer gleich klingt. Außerdem muss ich husten, also ich habe es komplett versaut. Aber wir begrüßen euch, nämlich ich begrüße euch und du begrüßt uns.
Soll ich jetzt nicht und Florian sagen,
ja,
sonst ist, immer, ist, oder? Das wäre ein bisschen komisch.
Ja, dieses Intro war von Anfang an verloren. Das tun wir so, als hätten wir es nicht gehört. Und machen wir einfach weiter. Sagen wir Hallo und
Hallo.
Machen weiter. Ja, es gibt viel zu erzählen. Also ich habe erstens eine sehr schöne Geschichte, dann gibt es sehr schöne Fragen und ich habe schöne Einleitungsthemen. Die erste,
du bist vollkommen vorbereitet.
Ja, naja, nein, also ja, aber das erste Thema ist das, was wir schon immer in der Einleitung hatten in den letzten Folgen, nämlich der Mars. Da ist ja auch wieder was passiert und zwar ein bisschen was, nicht viel, aber, obwohl eigentlich schon viel, aber wir wissen noch nicht viel, nämlich China ist gelandet.
Ja, voll.
Ja, also das,
super haben sie das gemacht. Beim ersten Versuch alles glatt gegangen,
ja,
ohne
also
Probleme.
Das ist ja tatsächlich was, was man immer wieder mal betonen muss. Bis letzten Freitag war das, glaube ich, das war der, wie viel der war der letzte Freitag? Das war der 14. Ja, wenn ich mich nicht täusche, der 14. Auf jeden Fall letzte Woche oder vorletzte Woche, wenn ihr das hört. Vor kurzem.
Du, was ist denn mit dir los heute?
Ich habe keine Ahnung. Ich war gerade im Baumarkt. Vielleicht habt ihr das noch irgendwie aufgewühlt.
Okay, du bist entschuldigt.
Vor kurzem ist tatsächlich China gelandet und bis dahin ist es keinem anderen Land außer den USA gelungen, etwas auf dem Mars zu landen, das nachher noch funktioniert hat. Das hat niemand geschafft vorher. Das ist nicht einfach. Und dass es die letzten Male so gut geklappt hat mit den diversen Rovern von der NASA, ja, das war beeindruckend. Und jetzt ist das erste Mal ein anderes Land auf dem Mars gelandet. Der heißt Shurong, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber man schreibt es auf jeden Fall so und spricht vermutlich komplett anders aus.
Shurong, das ist ein chinesischer Feuergott.
Ach, na schon.
Mhm, aber mehr weiß ich auch nicht,
okay.
Muss ich gleich zugeben.
Was man noch nicht, was ein paar Leute im Internet, in den Medien angemerkt haben, was man noch nicht hat, sind Bilder. Also es gibt noch nichts zu sehen vom Feuergott auf dem Mars. Das hat aber Gründe. Ja, also ich habe da mal kurz reingeschaut. Wir werden dann vermutlich nochmal genauer reden, wenn dann die NASA, nicht die NASA, das ist gewohnt, die NASA ist das am Mars, ja, aber wenn hier die chinesische Raumfahrtagentur, ja, wenn die dann mal mehr Daten veröffentlicht. Aber das Problem, die haben mehrere Probleme, oder Probleme sind es ja nicht. Es gibt mehrere Gründe, warum es noch keine Bilder vom Shurong gibt. Erstens musste das Ding ja abgesetzt werden. Ja, das heißt, Tianwen 1, die Raumsonde, wo dieser Lander dranhing, musste ein bisschen näher an den Mars ranfliegen, um das Ding abzusetzen. Ja, das heißt, die Umlaufbahn musste elliptischer werden, damit man eben am einen Ende von der Umlaufbahn näher an den Mars kommt, was bedeutet, dass man am anderen Ende von der Umlaufbahn weiter weg ist. Das heißt, jetzt ist die Muttersonde, sagt man das so, vermutlich nicht, also das Ding, was noch im Raum, was noch im Weltraum ist, ja, das ist noch im Weltraum, ja, aber das fliegt halt jetzt aufgrund der größeren Umlaufbahn seltener über dem Landegebiet des Rovers drüber. Deswegen hat der Rover auch seltener Gelegenheit, mit der Sonde zu kommunizieren. Und nur darüber können ja Daten zur Erde geschickt werden. Außerdem ist die Datenrate recht niedrig, 16 Byte, ja, nicht Megabyte, nicht Kilobyte, 16 Byte pro Sekunde. Und halt auch nicht ständig, ja, weil der Mars dreht sich, die Raumsonde fliegt rundherum. Das heißt, es geht nicht immer. Und das darf man auch nicht vergessen, die NASA, jetzt wirklich die NASA, die hat ja jede Menge Sonden. Also jede Menge sind es nicht, aber die hat ein paar Sonden in der Umlaufbahn schon von früheren Missionen und die kann leicht schnell was schicken und China halt nicht. Ja? Also die haben halt nur ihr Tianwen 1 und deswegen können sie wenig schicken. Das ist einer der Gründe, warum es keine Daten gibt. Und der andere, dass vielleicht auch die Kommunikationskultur der chinesischen Raumfahrtagentur ein bisschen anders ist als die Kommunikationskultur der NASA, die ja, wenn man es mal sagt, sehr ausgeprägt ist, ja, mit Tweet-Accounts von Rovern und großen Kinotrailern zu jeder Mission und Live-Übertragungen. Also das läuft in China ein bisschen anders als in Amerika. Und ja, es wird vermutlich Daten geben, aber Bilder geben, aber noch gibt es keine Bilder.
Ja, muss man halt einfach ein bisschen Geduld haben.
Ja, ja, eh, nein, ich, nur das da ist...
dauert es also, halt ein paar Tage, ja.
Wollte nur sagen, man muss jetzt irgendwie keine Verschwörungstheorien ins Feld so, führen oder sowas, ja, damit, weil es noch keine Bilder gibt, das hat Gründe. Und ja, dass wir von der NASA so verwöhnt sind, ist halt, ja, jetzt sind auch andere da und die machen es anders.
Ja, na, dann ist natürlich auch immer gleich, wenn es um China geht, sind Leute sehr skeptisch.
Ne? Ja, nicht,
die
nicht
verheimlichen
so
uns was.
Ja. Nicht so, das ist ja.
Na eh. Ja. Aber also es ist keine Verschwörung, es ist eine Frage der Datenübertragung und der Anzahl der Orbiter, die zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Ne?
Genau, also wie gesagt, noch gibt es nicht viel zu sagen über die chinesischen Marsbilder. Das werden wir uns in den nächsten Folgen schauen, was es da Neues gibt. Und eigentlich wollte ich dann schon zum nächsten Einleitungsthema gehen und dann zur Hauptgeschichte. Aber ich habe gestern Abend noch eine mysteriöse E-Mail bekommen.
Ui, ja, immer gut.
Und ja? die hat was mit dem zu tun, was du machst. Da geht es um Galaxien. Also ich habe eine E-Mail bekommen, zwar das ist sowas, was ich öfter bekomme, ja, also Pressemitteilungen von Forschungseinrichtungen. Das bekomme ich öfter sowas, ja, weil es gibt so ein paar, so die Europäische Raumfahrtagentur oder das IST Austria und so weiter, da bin ich auf den diversen Presseverteilern drauf, weil ich halt da Leute in den Pressestellen kennen und die kennen mich und die haben mich halt da draufgesetzt und ein paar habe ich auch abonniert, solche Pressefeeds von der NASA. Von anderen. Also ich kriege regelmäßig E-Mails von allen möglichen Pressestellen, die mir sagen, hier ist was passiert. So, die E-Mail kam von der Pressestelle der Universität Birmingham. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwas von der Uni Birmingham abonniert zu haben. Noch habe ich mich, kann ich mich nicht erinnern, jemals was von der Uni Birmingham zugeschickt bekommen zu haben. Ja, also entweder ich habe mal unwissend deren Presseverteiler abonniert und die haben seit Jahren nichts zu melden gehabt und jetzt kam was, was ich für zweifelhaft halte. Oder es gibt irgendeinen seltsamen Grund, warum mich die Uni Birmingham plötzlich auf ihren Presseverteiler gesetzt hat. Ich habe mir gedacht, hast du vielleicht Kontakt zur Uni Birmingham gehabt, wie du gearbeitet hast dort?
Nein, nicht wirklich.
Weil's,
also auf mich kannst du das auch nicht schieben.
Ja, nein, weil es geht in der Pressemitteilung, es geht um Galaxien, ja, und um wechselwirkende Galaxien, was ja auch dein Thema war. Darum habe ich gedacht, das irgendwie hängt das vielleicht irgendwie mit dir in Verbindung. Ich möchte jetzt auch gar nicht so im Detail drüber reden, das kannst du vielleicht mal ausführlich machen, nur kurz erwähnen, worum es geht. Es geht um eine Arbeit, die behandelt, ja, alte Sterne. Ja, da geht es um alte Sterne in der Milchstraße und zwar Sterne, die so alt sind, dass sie gar nicht aus der Milchstraße stammen. Ja, die Arbeit ist von einer gewissen Josefina Montalban, kennst du auch nicht, nehme ich an?
Mm-mm.
Nicht? Okay, die ist die Erstautorin. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben Asteroseismologie genommen. Das ist eine Technik, die wir vermutlich auch nochmal ausführlicher besprechen müssen, weil die ziemlich wichtig für die Astronomie ist. Da geht es darum, dass man Helligkeiten von Sternen misst und aus den Helligkeitsschwankungen kann man Rückschlüsse darauf ziehen, was im Inneren der Sterne passiert. Weil so Sterne bestehen ja aus heißem Gas und da passieren alle möglichen Sachen im Inneren von Sternen. Das heißt, dieses Gas wird in Schwingung versetzt und wenn das Gas schwingt, ändert sich die Helligkeit und aus den Helligkeitsänderungen kann man mit sehr viel Mathematik zurückrechnen, wie der Stern schwingt und aus den Schwingungen des Sterns kann man ausrechnen, was da drin passiert und mit den Informationen kann man zum Beispiel ausrechnen, wie alt so ein Stern ist. Ja? Also die haben...
Um Sternbeben geht es da,
genau.
Gesagt.
Genau, ne? Die haben aus Asteroseismologie herausgefunden, wie alt Sterne sind. Ja? Und haben das gemacht bei ungefähr 100 roten Riesensternen, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben festgestellt, dass die so alt sind, ja, dass sie eigentlich schon da gewesen sein müssen, bevor die Sterne in der Milchstraße entstanden sind. Ja? Also die sind älter als die Milchstraße selbst und deswegen schließen sie daraus, dass die aus einer anderen Galaxie stammen, die eben vor, glaube ich, 8 bis 11 Milliarden Jahren, haben sie geschrieben, mit der Milchstraße kollidiert ist und die Milchstraße da quasi so sich einverleibt hat. Und was ich interessant fand, dass diese Milchstraße, diese andere Galaxie, die nicht mehr existiert, dass die sogar einen Namen hat.
Ja, und ist es Herakles?
Nein, es ist ein ziemlich lächerlicher Name.
Ist es Gaia
Sausage? Genau, die Gaia-Wurst. Und ich dachte, du kannst mir vielleicht was über die Gaia-Wurst erzählen kurz.
Ja, die Gaia-Wurst ist ganz toll. Also nicht nur wegen ihrem Namen. Sie heißt tatsächlich, ich habe es auch nicht glauben können am Anfang, Gaia Sausage. Also sie haben auch versucht, sie Enceladus zu nennen.
Genau, Gaia Enceladus, das ist, glaube ich, der, genau, ist auch also der andere Name der Galaxie.
Ich glaube, es waren zwei unabhängige Arbeiten, die da stattgefunden haben. Und die in der einen Arbeit wurde sie Enceladus getauft, wie der Mond vom Saturn. Und es hat sich aber dann irgendwie nicht so, also naja, durchgesetzt schon, aber Gaia Sausage ist irgendwie hängen geblieben, den Namen, die andere Gruppe verwendet hat. Und die Sausage kommt, aus dem Phasenraum kommt das. Also wenn man die Geschwindigkeiten der Sterne sich anschaut, und zwar die Art und Weise, wie sie sich in der Galaxie, in der Milchstraße, in der Scheibe, im Kreis bewegen, im Gegensatz zu der Bewegung radial, also ins Zentrum hin und vom Zentrum weg. Ja? Mhm. Da kann man die sehr gut verschiedene Arten von Sternen, also kinematisch, bewegungstechnisch unterschiedliche Gruppen von Sternen separieren. Ja? Und die Sterne in der Milchstraßenscheibe bewegen sich natürlich nicht ins Zentrum hinein und wieder hinaus, sondern im Kreis herum. Und da hat man eben diese Gruppe an Sternen gefunden, oder große Gruppe an Sternen gefunden, die sehr, sehr starke radiale Geschwindigkeitskomponenten haben. Also die sich schon auch ein bisschen rundherum bewegen, aber hauptsächlich aufs Zentrum zu oder vom Zentrum weg. Also sehr elliptische Bahnen haben. Und da, wenn man sich das jetzt in dem Plot vorstellt, wo die eine Geschwindigkeitskomponente gegen die andere aufgetragen ist, dann sticht da so eine flache Verteilung der Sterne heraus, schaut aus wie eine Wurst.
Und ja, warum heißt sie? Ich verlinke einen Artikel, wo so eine Simulation dieser Bewegung zu sehen ist.
Und das ist natürlich urcool, weil die Sterne, also von ihrer chemischen Zusammensetzung her, kann man sie auch unterscheiden, aber natürlich ihre Bewegungsrichtung, wenn die Galaxie, die einfallende Galaxie, eine dementsprechend unterschiedliche Bahn hatte zu den Sternen in der Milchstraße, dann kann man die jetzt noch trennen. Die haben ihre Bewegungsrichtung beibehalten. Und ja, anscheinend hatte diese einfallende kleine Zwerggalaxie ein sehr, exzentrisches Orbit, sagen wir mal so. Ne?
Ja, also ich habe diese Simulation da mir angeschaut, wo man eben genau das sieht, was du gerade beschrieben hast. Und ja, also ich wäre jetzt nicht auf Wurst gekommen. Das ist halt so ein längliches Ding. Das kann man, gut, längliche Dinge, es gibt viele Dinge, wie man viele Sachen, die länglich sind. Vielleicht ist wahrscheinlich Wurst eh noch die bessere Beschreibung.
Ist ja auch eine Mahlzeit gewesen für die Milchstraße.
Ja, also manchmal muss man echt sagen, so der Humor in der Wissenschaft ist schon lässt.
Aber das kennst du doch, astronomischen Humor, oder?
Ja, generell. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Astronomie, der Hang zu schlechten Witzen. Aber ja, also mir wäre jetzt da keine Wurst aufgefallen. Ich habe nur gelesen, also das setzt dann quasi diesem Humor noch die, wie soll man sagen?
Die Krone auf?
Ja, nein, ich wollte sagen, ich habe ein Adjektiv gesucht, das diesen schlechten Humor beschreibt. Aber dieser Typ, der da über die Gaia Sausage schreibt in seinem Blog, hat gemeint, er ist dafür oder er fordert, dass jetzt diese Theorie, die halt diese Simulation, also diese Kollision beschreibt, fortan als die Big Banger Theory genannt werden soll.
Oh Gott.
Ja. Was man natürlich auch, gut, das versteht man wahrscheinlich nur, wenn man in England schon mal war, weil da gibt es ja die Banger, sind ja diese kleinen, dicken Würstchen, die es zum Frühstück oder sonst wo gibt. Ja.
Ja, und hat andere Bedeutungen auch noch, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Es gibt auch ein Paper, das heißt Sausage and Mash,
okay,
wo es auch um das Thema geht.
Ja, da haben wahrscheinlich, haben sie
sich ausgetobt, ja.
Gut, dann
aber es ist ein ziemlich cooles Resultat. Ja,
ja,
und das ist aber jetzt auch nicht so neu. Also das war irgendwie, wann war das? 2018, glaube ich, war die.
Das weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur heute das erste Mal gehört.
Das ist schon ein bisschen älter. Haben wir da nicht schon mal sogar drüber geredet?
Über kollidierende Galaxien schon. Also an die Wurst könnte ich mich erinnern, wenn du sie erwähnt hättest. Aber das ist jetzt, also diese Arbeit hier, die ist jetzt tatsächlich neu. Also sonst hätte ich ja keine Pressemitteilung bekommen. Die ist tatsächlich erschienen das Paper ist submitted 2. Juni, last revised Mai 2021 und jetzt, glaube ich, dann in Nature erschienen, Nature Astronomy. Und da geht es halt darum, dass sie halt wirklich jetzt anscheinend auch das Alter gemessen haben und festgestellt haben, dass eben diese Sterne alle gleich alt sind und halt tatsächlich älter sind als die Sterne, die halt in der Milchstraße entstanden sind und deswegen halt aus dieser Gaia-Sorge, aus dieser anderen Galaxie stammen müssen. Ich habe das Paper nicht gelesen.
Das ist natürlich super, weil jetzt hat man die chemische Zusammensetzung, dann hast du den Bewegungszustand der Sterne und jetzt hast du auch noch das Alter. Also jetzt ist es halt wirklich klar, dass diese Sterne von außen kommen. Und das ist irgendwie schon super, wenn man sich denkt, dass, wenn man die Milchstraße sich vorstellt oder wenn man sie sich anschaut am Himmel und sich dann einfach vorzustellen, dass ein guter Teil dieser silbrigen Sterne, die man da sieht, einfach von außen zu uns gekommen sind. Ja, also ich finde das irgendwie schon fetzig.
Ja, wenn ihr in den kommenden lauen Sommernächten romantisch draußen sitzt und weist eure Liebste, eure Liebsten auf die große Wurst am Himmel hin.
Genau. Kannibalen, Galaxien sind Kannibalen, ja.
Ja, also wie gesagt, das habe ich eigentlich nicht geplant, dieses Thema. Das hat mir die Uni Birmingham, also wer auch immer, vielleicht hören die ja zu, sind deswegen drauf gekommen. Also falls jemand zuhört, der verantwortlich ist dafür, dass ich diese Mail der Uni Birmingham bekommen habe, bitte.
Hast du sie direkt von der Uni Birmingham?
Ja, ich habe es von einem, vom Pressetypen da, der für internationale Pressekontakte zuständig ist.
Okay.
Ja, also falls.
Vielleicht hat er irgendwo eine Liste von woanders bekommen.
Keine Ahnung. Aber jedenfalls, die Uni Birmingham hat ihr Ziel erreicht. Wir haben darüber geredet.
Gut gemacht.
Ja, das war das zweite, also das ungeplante Einleitungsthema. Und jetzt müssen wir natürlich über das reden, was wir beim letzten Mal angefangen haben. Dein Weg ins All. Wie läuft es mit der Bewerbung zur Astronautin?
Ja, ich habe die fliegerärztliche Untersuchung tatsächlich hinter mich gebracht.
Ja, was ist da passiert? Ist da Zentrifuge gesessen und rumgewirbelt worden?
Ja, genau. Nein, ich habe dem armen Arzt nur irgendwie erzählt, wie sehr ich mich jetzt schon vor der Zentrifuge fürchte und er hat mich irgendwie milde belächelt. Es ist eigentlich überhaupt nicht so wild. Also, weißt du, man hat dann immer so fliegerärztliche Untersuchungen. Und ich habe mir auch gedacht, da wird irgendwie alles hinten und vorn und Dings. Aber eigentlich gar nicht. Also, das Einzige, was irgendwie komplizierter war, war ein EKG, hat er gemacht. Und alles normal. Mein Herz ist total vorbildlich. Wer hätte das gedacht? Ja.
Es liegt an deinem sportlichen Leben.
Genau, das viele Radfahren, ja. Und genau, und ich habe einen super niedrigen Blutdruck, einen idealen Blutdruck. Und genau, das Einzige war, mein Hämoglobin war etwas niedrig. Ja, aber gut, er hat gesagt, ist schon okay.
Ja, das ist, weil er zu wenig Sausages isst.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ich habe einen leichten Vitamin B12-Mangel, das könnte damit zusammenhängen, ja. Aber es ist alles im grünen Bereich. Und ich sollte nicht so viel Kaffee trinken, weil Koffein hemmt auch irgendwie die Aufnahme von Eisen und bla. Und das hat alles mit dem Hämoglobin natürlich zu tun. Und shit, jetzt kann ich keine 4 Tassen Kaffee mehr pro Tag trinken, wenn ich in den Weltraum will. Aber gut, da muss man sowieso ein bisschen sein Leben umstellen, wenn man in den Weltraum will, glaube ich. Schauen wir mal.
Obwohl es auf der Raumstation ja auch eine Kaffeemaschine gibt.
Das hoffe ich wohl sehr, sonst fahre ich da nicht hin.
Nein, ich weiß es, weil tatsächlich hat irgendwie, ich glaube, die heißt tatsächlich ISS Espresso oder so ähnlich. Die hat irgendwer, müssen wir mal schauen, die haben sie extra gebaut, weil natürlich, genau hier, hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, die ISS Espresso. Die Firma Argotech in Turin entwickelt, genau, für die, zusammen mit der Firma Lavazza. Die haben sie, glaube ich, gemacht für die Samantha Cristoforetti, die italienische Astronautin, in den Hof geflogen ist. So vermutlich, einerseits durchaus, dass die was trinken können und andererseits wahrscheinlich auch als PR-Gag oder sowas. Weil halt anscheinend schwierig ist, wirklich so ein, du musst halt irgendwie die Temperatur hinkriegen, du musst den Wasserdruck hinkriegen, damit du Kaffee kriegst, wie man ihn anderswo kriegt, sondern wirklich so einen echten italienischen, vernünftigen Kaffee. Ja, und jetzt haben sie da halt hier die gibt's eine, ich weiß nicht, ob die immer noch auf der ISS Press, auf die ISS Press immer noch auf der ISS ist.
Vielleicht hat sie wieder mitgenommen.
Ja, ich schaue gerade hier. Na, im Dezember, im Dezember 2017 endete der Einsatz der ISS Presso. Ja, also musste dann, keine Ahnung, gibt es dann nur noch irgendwie hier so Pulverkaffee auf der Raumstation, wenn du dort hochfährst.
Oder Naja, oder Wiener Kaffeehauskultur, vielleicht muss man da einen Sponsor finden.
Das Havelka.
Genau. Oh, super, mit Buchteln. Naja. Ja, gut, soweit ist es natürlich noch nicht gediegen. Ich muss mich ja erstmal überhaupt bewerben. Also jetzt muss ich noch diesen lustigen europäischen Lebenslauf anlegen und dann.
Das wirst du wohl schaffen.
Da fürchte ich mich fast so sehr davor wie vor der fliegerärztlichen Untersuchung. Nein, passt schon. Und ein Motivationsschreiben muss ich noch verfassen. Genau. Aber ich habe noch bis Ende nächster Woche Zeit, also werde ich das machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, ich bin gespannt.
Bist du interessant fand, also der Arzt hat dann schon noch was auf mein Zentrifugenlamento geantwortet, weil er gemeint hat, es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man das jetzt irgendwie so lang wie möglich übersteht, bevor man bewusstlos wird, sondern dass es geht darum, dieses Gefühl zu erleben, kurz bevor man bewusstlos wird, wie sich das anfühlt, dass man da handlungsfähig bleibt, obwohl man dieses Gefühl hat. Und das wird bei mir ziemlich schnell gehen, zweimal im Kreis. Und, ja, genau. Also es geht nur um dieses Erlebnis und nicht um die.
Ja, aber der Prater in Wien hat ja wieder aufgesperrt. Jetzt kannst du dann immer in den Prater gehen und da ins Tagata oder sonst irgendwo üben gehen.
Genau. Für mich ist das wirklich katastrophal. Also ich bin sehr schlecht, was Beschleunigungsänderungen angeht. Das vertrage ich überhaupt nicht. Aber,
ja, aber das ist ja, spielt ja in der Raumfahrt fast keine Rolle.
Genau. Da ist nichts zu befürchten. Ja, aber vielen Dank euch übrigens für all eure Unterstützungsangebote und euren guten Zuspruch. Das ist jetzt natürlich schon mit auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, na gut, dann muss ich mich wirklich bewerben. Kann ich nicht irgendwie zuerst groß reden und dann sagen, nein, habe ich nicht gemacht. Also, ja. Danke. Ihr seid schuld, dass ich mich jetzt als Astronautin bewerben muss.
Ja, da musst du jetzt durch.
Genau. Ja. Ich werde weiter davon berichten, wenn sich was tut. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich gesagt, das ist ja, musst schon mit die, also musst schon, die Zentrifuge musst du schaffen, ja? Alles andere ist ja, wäre enttäuschend.
Ja, schon eigentlich, oder? Schauen wir mal. No pressure.
Genau.
Ja.
Ja, das war schon alles, was ich zur Einleitung an Geschichten hatte. Weil ich jetzt die eigentliche Geschichte ziemlich schön finde und ich habe gedacht, da kann man kurz drüber reden, kann man lang drüber reden, je nachdem, wie wir es machen wollen. Das ist eine Geschichte, da geht's. Wir haben nichts Dunkles diesmal dabei, ja, keine Galaxien, keine dunkle Materie, keine schwarzen Löcher, aber es geht um die Sonne und es geht um die Erde und es geht quasi um die Sonne, die in der Erde steckt.
Okay. Das hört sich auch schon ein bisschen verschwörungstheoretisch an.
Ja, na gut, ja, okay, sowas wie Hohlerde oder sowas habe ich gar nicht gedacht. Obwohl, ich weiß gar nicht, warum die flache Erde ist jetzt quasi hier so momentan das Aktuelle. Die Hohlerde ist, glaube ich, auch schon längst wieder out, schon seit ist ein schon paar Jahrzehnten. Okay. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Fangen wir mal was an.
Geht es um den Erdkern, der so heiß ist wie die Sonnenoberfläche?
Ja, es geht um den Erdkern und der ist so heiß wie die Sonnenoberfläche, aber es geht um was anderes, ja. Obwohl das natürlich auch, das kann man nie oft genug sagen, im Zentrum der Erde steckt eine Kugel aus Metall, so groß wie der Mond und so heiß wie die Sonne. Ja, also wir haben eine mondgroße Metallsonne im Inneren der Erde. Das ist ein Fakt, dass man
die
gerne...
Die halt keine Kernfusion betreibt. Ne?
Bist du schon, oder? Nein, nicht Kernfusion, Blödsinn. Ja, Blödsinn.
Radioaktivität.
Genau, radioaktiver Zerfall. Ja, die ist deswegen so heiß, weil dort radioaktive Elemente zerfallen. Aber ich finde allein die Tatsache, dass wirklich so unter unseren Füßen steckt eine Metallkugel so groß wie der Mond. Ja, sehr 5000 Grad heiß. Also das ist, kann man, wie gesagt, ich erzähle es immer wieder gerne, weil da kann man drüber nachdenken. Aber ja. Damit sind wir auch schon fast beim Thema. Ja, wir fangen nämlich die Geschichte mit dem Mond an. Ja, weißt du, was das Erste war, oder nicht das Erste, aber was passiert ist, als die Astronauten damals, Buzz Aldrin und Neil Armstrong, auf dem Mond gelandet sind, 1969. Ja, mein Gott, Neil Armstrong ist ausgestiegen. Und dann hat er seine Worte gesagt und dann ist irgendwie der Aldrin ausgestiegen. Und was war das Erste, was sie gemacht haben?
Eine Fahne aufgestellt.
Ja, das könnte man glauben, dass sie die amerikanische Fahne, also so wie man sich also die Amerikaner vorstellt, die kommen raus und hauen erstmal ihre Fahne rein. Ja,
genau. Umsonst. Do you have a flag? No, now you do.
Nein, es tatsächlich, und das war gut, dass du das geantwortet hast, ja, weil noch bevor Buzz Aldrin die amerikanische Fahne aufgestellt hat, hat er was anderes aufgestellt. Und zwar...
Ah, den Reflektor.
Nein, den
Laser... Laserreflektor für die Entfernungsmessung.
Nee, den haben sie auch aufgebaut, den Laserreflektor. Aber wir sind schon in die richtige Richtung, ja, weil die sind ja nicht nur dort rumgelaufen und haben wie Fahnen aufgestellt und Selfies gemacht, sondern ist natürlich auch Wissenschaft passiert bei dieser ersten Landung auf dem Mond. Und ich glaube tatsächlich, das allererste, was sie gemacht haben, was Armstrong gemacht hat, war, ich glaube, Mondstaub eingesammelt, in einer Tüte gesteckt, die Tüte in die Hosentasche gesteckt, damit auf jeden Fall, wenn sie jetzt in der Sekunde abbrechen müssten, dass auf jeden Fall irgendwas mitkommt vom Mond. Ich glaube, das war das allererste, was sie gemacht haben. Oder, nee, warte mal, ich glaube, das allererste Experiment war, wie er von der letzten Stufe runtergestiegen ist, wieder auf die Stufe raufsteigen, um zu schauen, ob er raufkommt. In seinem Anzug, weil das war auch nicht hundertprozentig klar. Ich glaube, das war das allererste, was man so als Experiment bezeichnen könnte. Aber
warum war das nicht klar? Ich meine, die Schwerkraft am Mond war ja schon zu erwartende, war ja schon ziemlich klar, oder?
Schon, aber ich glaube, man hat auch nicht genau gewusst, wie jetzt der Boden ist, also wie weit man einsinkt und wie hoch dann quasi wirklich der Abstand vom Mondboden zur Treppenstufe ist und wie es ist mit Bewegung mit dem Raumanzug und sowas. Ich glaube, es war schon klar, dass das so ist, aber man wollte es ja trotzdem mal ausprobieren.
Nur zur Sicherheit, ja.
Ja, aber es geht, wie gesagt, um das, was Buzz Aldrin aufgestellt hat, nämlich das einzige Experiment der Apollo 11-Mission, das nicht von amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geplant worden ist. Das einzig nicht amerikanische Experiment. Ja,
ich habe keine Ahnung.
Ein Experiment von der Universität Bern in der Schweiz, ja, von einem gewissen, kannte ich nicht den Namen, Johannes Geiss, war mir unbekannt bis jetzt der Mann, aber er hat dieses Experiment designt, und zwar das Solar Wind Composition Experiment. Mhm. Das bestand im Wesentlichen aus einem Target, und das Target schaut fast aus wie eine Fahne. Ja, also es ist ungefähr, können Bilder verlinken, das ist tatsächlich genauso halt so ein Fahnenmast, der am Boden steckt, und an dem hängt was runter, und das, was runterhängt, ist so 1,40 mal 0,3 Meter groß, also im Wesentlichen eine Aluminiumfolie, kann man sagen, ja, die dahin gesteckt worden ist, um damit Partikel vom Sonnenwind einzufangen. Und das war wirklich das Erste, was ich gemacht habe, weil man eben keine Zeit verlieren wollte. Weil natürlich, je länger das Teil dort rumsteht, desto mehr, und ich erkläre gleich, was mit diesen Partikeln des Sonnenwinds gemeint ist, aber desto mehr Partikel des Sonnenwinds kann man damit einfangen. Und deswegen haben die, noch bevor sie die amerikanische Flagge aufgestellt haben, dieses Teil aufgestellt, um halt wirklich das Experiment so gut wie möglich zu machen. Ja, also
sehr gut. Wissenschaft vor Nationalismus.
Ja, genau. Also
Immerhin.
Es ging bei diesem Experiment damals und bei der Geschichte heute um den Sonnenwind. Und den haben wir, glaube ich, noch nicht im Podcast besprochen, was das ist.
Ja, glaube ich auch nicht.
Also wir haben vermutlich schon mal über kosmische Strahlung und sowas gesprochen, dass das hängt damit zusammen. Aber im Wesentlichen geht es einfach nur darum beim Sonnenwind, dass eben unsere Sonne nicht nur Licht, Energie, Strahlung ins All hinaus schickt, sondern auch Teile ihrer selbst. Also sie besteht ja aus Wasserstoff und Helium, die Sonne, zumindest in den äußeren Schichten fast ausschließlich. Und da passiert jede Menge Zeug, also da brodelt es vor sich hin. Da hast du lauter chemische Phänomene hast du auch, aber elektrische und magnetische Phänomene und jede Menge elektromagnetische Kraft, die frei wird, wenn da sich die Magnetfeldlinien kurz schließen, wenn das geladene Gas da rumbrodelt und die Magnetfeldlinien verwirbelt. Also da geht's ab, und bei diesen Entladungen werden ständig Teilchen der Sonne selbst hinaus ins All geschleudert. Ja, also die Sonne, wenn man will, sie spuckt da quasi hier ständig Zeug von sich selbst in Richtung des Universums. Und das, was da an Teilchen von der Sonne ins All hinaus kommt, das ist der Sonnenwind. Und der besteht hauptsächlich eben aus Wasserstoff, aus ionisierten Wasserstoff, also wesentlichen Protonen und Elektronen. Also ein Wasserstoffatom ist ja nur ein Proton mit einem Elektron außenrum, und wenn man es ionisiert, trennt man die beiden. Und aus den Kernen von Heliumatomen. Ja, und ab und zu ist noch ein bisschen anderes Zeug dabei. Ja, so ein paar von den Elementen, die halt die Sonne erzeugt: Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Neon, Magnesium und das ganze Zeug, aber halt sehr, sehr wenig. Ja, das meiste ist wirklich Wasserstoff und Helium. Und man wollte, also das wissen wir jetzt, ja, wir wissen es unter anderem dank Experimenten wie die von der Uni Bern und von Buzz Aldrin, der das aufgestellt hat, das Sonnenwindsegel, weil der Sonnenwind hier auf der Erde schwer zu messen ist, vom Erdboden.
Ja, glücklicherweise, ja.
Ja, durchaus.
Für uns.
Ja, ist nicht glücklich, weil wir wollen es ja gern wissen, aber so geladene Teilchen, die halt da mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend sausen, sind halt ein bisschen ungesund. Aber wir haben ja ein Magnetfeld, ein starkes, und wir haben eine Atmosphäre um die Erde rum und die schützt uns vor dem. Ja, also das, die Atmosphäre quasi bremst die, also da prallen die schon vorher auf irgendwas anderes, und das Magnetfeld lenkt diese Teilchen des Sonnenwinds ab, ja, in Richtung der Pole, und wenn die dann eben in der Nähe der Pole auf die Atmosphäre treffen, dann kann man das beobachten als Polarlichter. Also der macht bei uns, der Sonnenwind und die Sonnenaktivität macht bei uns eben Polarlichter, bei Himmelskörper wie dem Mond. Ja, der hat weder eine Atmosphäre noch ein nennenswertes Magnetfeld, und das führt dazu, dass der Sonnenwind eben direkt auf die Mondoberfläche auftreffen kann. Ja? Und deswegen kann man da was aufstellen, eben dieses Sonnenwindsegel mit dieser Aluminiumfolie. Und diese Aluminiumfolie, in der werden dann quasi die Teilchen des Sonnenwinds gefangen. Ja? Und die kann man dann analysieren. Und das hat man gemacht. Ja?
Oh, das heißt, Sie haben dieses Ding dann einfach wieder abgebaut und wieder mitgenommen?
Im Wesentlichen ja, ja. Also im Wesentlichen hat man das gemacht. Es war auch jetzt kein großes Problem, weil das war wirklich nur eine dünne Folie, so ein bisschen Gestänge. Das Gestänge wird man wahrscheinlich dagelassen haben. Also das Ganze hat knapp 430 Gramm gewogen. Und wir haben quasi das Kompliment, die Astronauten haben dann quasi dem Herrn, wie hieß er, Geiss, Johannes Geiss, das Kompliment gemacht. Das war quasi the most science per pound, ja, also die meiste Wissenschaft pro Gewicht mit dem Experiment, weiß er wirklich. Also es war wirklich eine dramatisch wichtige Messung, weil das war 1969 war immer noch der Anfang der Raumfahrt. Da war man froh, wenn man irgendwas ins All bekommen hat, und die Wissenschaft war da vermutlich nicht immer die erste Priorität. Also es ist nicht so wie bei heute, wo wir ständig Messinstrumente ins All schicken und alles Mögliche. Da ging es hauptsächlich darum, irgendwas ins All zu schicken und zu schauen, ob es überhaupt geht. Und da hat man nicht viel über den Sonnenwind gewusst, und dank dieser Experimente auf dem Mond hat man dann eben erstens mal tatsächlich genau die Zusammensetzung des Sonnenwinds messen können und vor allem die Isotopenzusammensetzung, ja, weil du kannst halt Helium zum Beispiel existiert in verschiedenen Variationen, und auch andere Gase, Neon, Argon und so weiter, die da vorkommen, gibt es auch verschiedene Variationen der Atome, und das sind die Isotope, und das kann man messen, und es ist wichtig, das zu messen. Werde ich nachher gleich erklären, warum das wichtig ist, ja. Und man kann auch, wenn man dann misst, wie viel Zeug da überhaupt kommt vom Sonnenwind, kann man dann auch eine Obergrenze dafür angeben, wie stark das Magnetfeld des Mondes ist, ja, weil es ist ja nicht komplett nichts da, aber halt sehr wenig, und auch das wusste man vorher nicht. Aber wenn man jetzt misst, wie viel Sonnenwind da auf dem Mond auftrifft, kann man sagen, okay, das Magnetfeld kann höchstens so stark sein. Also das waren alles wirklich Dinge, die man vorher nicht gewusst hat, die man dank dieser Apollo-Experimente dann rausgefunden hat. Und
wie hat dieses Ding funktioniert? Also wie schafft man das, dass diese geladenen Teilchen da irgendwie
bleiben? Das darfst du mich jetzt nicht fragen.
Auf dieser Rettungsdecke?
Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, dafür habe ich zu wenig Ahnung von diesen ganzen astrokernphysikalischen Prozessen. Aber ja, das ist halt im Prinzip, du beschießt halt Material mit Zeug. Ja, und dann bleibt halt irgendwie...
bleibt was hängen.
Würde ich jetzt behaupten, vermutlich, vielleicht ist es auch anders. Aber
dann haben sie es ganz, ganz vorsichtig eingepackt, sodass es nicht runtergeht.
Genau, und zur Erde zurückgebracht, und da hat man es dann analysiert. Ja. Und,
so war es.
Vermutlich, weil ja...
Rätsel gelöst, ja.
Was tatsächlich, also es waren hier, ich sehe gerade hier, ich habe gerade nochmal, 77 Minuten lang ist es nur exponiert gewesen, dieses Sonnenwindsegel, und dann später bei den späteren Apollo-Missionen war es dann schon länger, ja, also bei Apollo 12 war es schon fast 19 Stunden exponiert, bei Apollo 14 21 Stunden, Apollo 15 41 Stunden und 45 Stunden bei Apollo 16, ja, also da hat man dann wirklich auch bei den folgenden Missionen was gemessen. Aber kennst du mein Lieblingsexperiment zur Sonnenwindmessung?
Vermutlich nicht.
Das war NASA, ja genau, war auf einer NASA-Mission, nämlich Genesis. Mhm. Genesis war eine geile Mission. Also vermutlich nicht aus dem Grund. Genesis ist gestartet 2001 und ist geflogen zum Lagrange-Punkt L1. Ja, also ein Punkt, der genau auf der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne liegt. Ja, also weit weg von der Erde, weit weg vom Magnetfeld der Erde ins leere Weltall im Wesentlichen, um dort wirklich halt den Sonnenwind direkt vor Ort messen zu können. Und hat halt auch so Arrays gehabt, ja, also auch so Kollektoren, die konnte sie quasi aufmachen, konnte dann die Sonnenwindteilchen einfangen damit und dann hat es wieder zugemacht und hat diese Probenkapsel wieder zurück zur Erde gebracht. Und wenn du das nicht kennst, ja, dann musst du dir auf jeden Fall das Video anschauen, das ich verlinke in den Shownotes, weil es ist ein bisschen nicht nett, wenn ich jetzt sage, das ist eine sehr, sehr coole Mission. Also es war eine coole Mission, aber das, was wirklich cool ist, ist halt, dass sie gescheitert ist, zum Teil, weil diese Probenkapsel halt an dem Fallschirm sicher landen sollte. Das Problem ist, dass der Fallschirm, der wollte nicht. Also der hat halt nichts gemacht. Nein. Das heißt, das Ding ist mit über 300 km/h in die Erde gerast, nahe eines amerikanischen Armeestützpunkts in Utah. Und da gibt es halt wirklich so, die finde ich so cool, die Fotos. Ja, also es gibt ein Video, da siehst du halt zuerst, wie diese Sonde da halt taumelt, wie sie nicht taumeln soll. Und leider genau der Moment, wo sie am Erdboden auftrifft, der ist dann nicht in der Kamera drinnen, das haben sie nicht erwischt, sind da mit Hubschraubern nebenher geflogen natürlich und haben halt geschaut, wollten halt schauen, wie das sicher runterkommt, aber es gibt halt wirklich Fotos, wo wirklich die Sonde schaut ein bisschen aus wie ein UFO, ja, also so ein kleines UFO, so ja, untertassenförmig, und dann siehst du halt, wie dieses UFO hochkant zur Hälfte in der Erde drin steckt. Schaut so lustig aus.
Und auch dazu in Utah, das ist doch eh bekannt.
Ja, es ist natürlich überhaupt nicht lustig, ja, aber es schaut einfach so geil aus, wie dieses UFO da in der Erde drin steckt und dann wirklich ungebremst in den Erdboden rein. Und sie haben, sie haben ein bisschen was rausbekommen. Ja, also Teile dieser Kollektoren sind intakt geblieben und sie haben ein ganz, ganz bisschen Teilchen des Sonnenwinds isolieren können. Ja, also es war nicht komplett gescheitert, diese Mission. Mm. Aber es ist halt schwierig, den Sonnenwind zu analysieren, ja, weil du halt ins Weltall musst dafür und wenn das, da hast halt selten die Laborkapazitäten im All, deswegen musst du es irgendwie zur Erde bringen. Und die Arbeit, die ich jetzt gefunden habe, die ist auch noch ganz frisch, da habe ich auch vor ein paar Tagen erst die Pressemitteilung bekommen, in dem Fall von der Uni Heidelberg, wo ich ja auch mal gearbeitet habe.
Und dort kennst du aber Leute, das wundert dich jetzt nicht so sehr wie Birmingham, oder?
Ja, ich glaube, das wundert mich nicht. Also ich glaube, da habe ich auch, weiß gar nicht, wo ich die her habe, die Nachricht, aber auf jeden Fall von der Uni Heidelberg. Also das ist nicht von dem Institut, wo ich gearbeitet habe. Ich war am Astronomischen Recheninstitut. Das ist eine Arbeit vom Institut für Geowissenschaften. Ja, vom Klaus-Tschirer-Labor für Kosmochemie der Uni Heidelberg. Und in dieser Arbeit wurde eine neue Quelle an Sonnenwind identifiziert oder bestätigt, und zwar der Kern der Erde. Aus dem Kern der Erde kommt Sonnenwind.
Okay. Ja, wie geht das?
Ja, das ist eine coole Sache, darum finde ich diese Geschichte so cool, darum habe ich sie erzählt. Also werde ich sie erzählen. Was sie gemacht haben, war, also die Arbeit ist auch, wie gesagt, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden in Nature, Earth and Environment. Manfred Vogt von der Uni Heidelberg ist der erste Autor. Und sie haben sich Folgendes überlegt, ja. Zuerst mal gab es diverse schon Befunde, dass man festgestellt hat, dass eben aus dem Erdmantel, ja, also der Schicht, die unter der Erdkruste ist und über dem Erdkern, dass aus dem Erdmantel halt Helium und Neon ausgasen, ja. Dass da auch viel Helium und Neon drin ist, das wusste man vorher schon aus diversen vulkanischen Untersuchungen, weil aus Vulkanen kommt das ja raus. Das unterscheidet sich stark von der Erdatmosphäre, weil da ist wenig Helium drin und wenig Neon. Ja, also in der Atmosphäre haben wir das Zeug nicht, aber im Gestein der Erde haben wir es. Das heißt, du musst mal irgendwo eine Erklärung finden, wie diese Gase, ja, Helium und Neon, in das Gestein der Erde kommen, ja, wie die da reingekommen sind. Hast du, was sind deine Hypothesen?
Meine Hypothesen, du stellst Fragen.
Ja.
Naja, waren vielleicht schon von Anfang an da in der großen Wolke, aus der sich das Sonnensystem gebildet hat, wurden mit eingesammelt.
Genau.
Sind irgendwie.
Darum geht's. Darum geht's. Aber es gibt verschiedene Mechanismen, wie das eingesammelt werden kann. Ja. Also Sie sagen, man könnte zum Beispiel sein. Also eine Hypothese ist, dass du die Bausteine, aus denen sich die Erde und die anderen Planeten gebildet haben, dass die eben tatsächlich eben diese Gase eingesammelt haben. Aber das geht ja nicht einfach so. Also du kannst ja nicht einfach hier irgendwie, die bleiben ja jetzt nicht einfach irgendwie auf so einem Asteroid kleben, Helium und Neon oder sowas. Ja, das muss ja dann wirklich entsprechend. Die haben auch keine Aluminiumsegel da aufgestellt, um das einzufangen oder sowas. Also sie schreiben hier, dass du einen magmatischen Ozean brauchst. Also du brauchst geschmolzenes Gestein, das dem Sonnenwind ausgesetzt ist. Und dann kann quasi in diesem magmatischen Gestein, in diesem flüssigen Gestein, kann dann eben das Gas, oder der Fall noch nicht Sonnenwind, sondern das Gas aus dem Nebel, aus dem alles entstanden ist, auch die Sonne, kann dann da hier eingebaut werden. Ja. Das Problem ist, sagen sie auch, also wenn man das sich genauer anschaut, da brauchst du natürlich eine gewisse Grundmasse, damit du überhaupt einen Himmelskörper kriegst, der ausreichend viel Wärme ansammeln kann, damit sich da so ein flüssiger Gesteinsozean bilden kann. Ja, und die müssen schon wirklich groß sein, ja, also die müssen größer als Ceres sein, der größte Asteroid im Hauptasteroidengürtel, also um die 900 Kilometer ist Ceres groß. Das heißt, du brauchst schon wirklich große Trümmer und die sind groß genug, dass sie eben so eine leichte Atmosphäre festhalten können für eine gewisse Zeit. Und wenn sie diese Atmosphäre festhalten, während sie gerade noch frisch und jung und heiß sind und so einen magmatischen Ozean haben, dann kann eben etwas aus dieser Uratmosphäre ins Gestein übergehen. Und wenn diese Trümmer dann eben im weiteren Verlauf sich zu Planeten zusammenfinden, kriegst du das Zeug eben in den Planeten hinein. Das ist eine Hypothese.
Oder durch Kollisionen.
Ja, da musst du aber aufpassen. Also Kollisionen zum Beispiel, weil wenn das wieder zu heftig zusammenkracht, dann schmilzt das ja wieder auf und dann geht das Zeug auch wieder raus. Das ist ja Helium oder sowas, ist ja leicht flüchtig. Ja, und die anderen Gase auch. Und aber sie haben es so gesagt, ja, also selbst wenn du Embryos, also Planetenembryos hast, so nennt man das da, die 10% der Erdmasse haben, ja, die könnten nicht ausreichend Gas aus diesem Urnebel aufgenommen haben in ihren magmatischen Ozeanen, um die Menge an, in dem Fall was, Neon im Erdmantel zu erklären. Ja, das heißt, dieser Prozess schließen die Autoren, und es sind in dem Fall tatsächlich Autoren und keine Autorinnen und Autoren, ist unrealistisch. Bleibt die zweite Möglichkeit, nämlich dass die Objekte, aus denen sich die Planeten gebildet haben, also die verschiedenen großen Gesteins- und Metallbrocken, durch den Sonnenwind angestrahlt worden sind und im Laufe der Zeit so die Teilchen des Sonnenwinds aufgenommen haben und dann zur Erde gebracht haben. Nur, wie weist man das nach? Weil du kannst den Kern ja schlecht anbohren und nachschauen, was da im Metall drin ist des Kerns.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, du brauchst etwas, was analog zum metallischen Erdkern ist. Und das sind Eisenmeteorite. Ja, weil das sind ja genauso, die Eisenmeteorite sind ja die Bruchstücke metallischer Kerne früherer Planeten, die gerade in Entstehung begriffen waren. Ja, weil,
ach so, sind sie das?
Ja. Naja, das dann. Du hast ja in dieser Wolke, aus der alles entstanden ist, ja, zuerst die Sonne und später die Planeten, da ist ja alles Mögliche drin. Da ist sehr viel Gas drin, da ist sehr viel Staub drin und da ist auch natürlich noch schwerere Elemente drin, ja, also Metall, Eisen, Nickel und so Zeug. Aber natürlich, da fliegen jetzt keine Stücke, Metallstücke rum, das sind alles einzelne Atome. Und du musst die irgendwie zusammenkriegen, wenn der metallische Kern der Erde ist so groß wie der Mond, ja. Du musst mal irgendwie, das muss ja irgendwie mal sich zusammensammeln, das Zeug. Und das passiert so, dass du der Staub sich zuerst mal zusammenballt. Ja, der wird im Laufe der Zeit immer größer und größer. Ja, also du hast zuerst irgendwie so einzelne Staubmoleküle, dann hast du ein bisschen so Kieselsteine, dann hast du wie so größere, metergroße Brocken und irgendwann dann halt irgendwie kilometergroße Brocken. Ja, und dann sind wir bei dem, was man so Planetesimale nennt. Ja, also im Wesentlichen Asteroiden, das sind Planetesimale, die heute noch übrig sind. Nur damals gab es eben nur Planetesimale und sonst nichts im noch nicht entstandenen Sonnensystem. Und diese Planetesimale, die sind homogen, sagt man. Ja, das ist einfach eine Mischung, also es ist Gestein vermischt mit Metall. Ja, aber nicht differenziert. Das ist der zweite Zustand, ja, homogen und differenziert. Die meisten,
das heißt, sie haben keinen Kern.
Genau,
keinen
du kannst separaten. Quasi, egal, wenn du da durchschneidest, dann schaut das in der Mitte genauso aus wie außen. Das heißt homogen. Ja, also überall ist alles zu finden, aus dem das Ding besteht. Und das ist auch heute noch so bei den kleinen Asteroiden. Ja, die sind auch nicht differenziert, weil damit ein Himmelskörper differenzieren kann, ja, also so einen Aufbau bekommen wie die Erde eben mit einem Kern, mit einem Mantel, mit einer Kruste, muss er heiß genug sein, der Himmelskörper. Und heiß genug wird ein Himmelskörper, wenn er groß genug ist. Ja, weil irgendwann allein durch die Größe kann er mehr Hitze speichern. Die Hitze kriegt er auch durch die Kollisionen, weil damit er wachsen kann, müssen Objekte kollidieren. Ja, da wird bei den Kollisionen wird Wärme frei und die Wärme bleibt halt eine gewisse Zeit gespeichert und umso länger, je größer er ist. Das ist eine Wärmequelle und die andere Wärmequelle sind radioaktive Elemente. Ja, die waren auch von Anfang an im Nebel drin und je größer einer ist, ein Himmelskörper, ein Planetesimal, desto mehr radioaktive Elemente hat er auch drin. Und je mehr radioaktive Elemente, desto mehr Zerfallswärme. Also aus den beiden Gründen, je größer ein Objekt ist, desto heißer wird es innen drin. Und jetzt wird so ein Planetesimal, sagen wir mal, ist groß genug, sagen wir mal, es ist 100 Kilometer groß geworden, dann ist es heiß genug, dass es innerlich aufschmilzt. Ja, es wird innen flüssiges Gestein und dann kann es differenzieren, weil dann sinken die schweren Elemente ins Zentrum, ja, dort, wo die Gravitationskraft am stärksten ist. Und die leichteren Elemente schwimmen außen auf. Und dann bekommst du eben genau sowas wie die Erde, ein metallischer Kern in der Mitte, außenrum Gesteinsschicht und oben drüber so eine Kruste aus Staub, Eis und so weiter. Ja, also so waren die Planetesimale. Und wenn du dann eben noch, wenn die zusammenstößen und noch größere Himmelskörper bilden, kriegst du halt Planeten, ja, wo dann halt die ganzen metallischen Kerne der Planetesimale alle nach unten sinken und dort einen noch größeren metallischen Planetenkern bilden mit einer Planetenmantel rundherum und der planetaren Kruste. Also so kriegt man was wie die Erde. Aber oft genug kommt es eben auch vor, dass solche Planetesimale, die differenziert sind und einen Metallkern haben, halt einfach kollidieren, einfach so und so heftig kollidieren, dass sie auseinanderbrechen. Ja, und dann wird quasi dieser metallische Kern freigelegt und fliegt dann eben einfach Bruchstücke von diesem Kern herum. Und die diversen Eisenmeteorite, die wir haben im Sonnensystem und auf der Erde, das sind genau diese Bruchstücke. Das heißt, jeder Eisenmeteorit, den wir aufsammeln von der Erde, war einmal der Kern oder im Kern eines großen Planetesimal.
Coole Sache.
Ja, das ist sehr gut. Ich sage, Meteoriten, Asteroiden sind extrem cool. Drum gibt es ja auch eine der kommenden Missionen, muss ich kurz schauen, wie die heißt. Psyche heißt diese Mission. Es ist eine Raumsonde, ich glaube, von der europäischen, nein, auch wieder von der NASA. Die machen eine Mission zum Asteroid Psyche. Und die Raumsonde heißt auch Psyche. Und Psyche ist einer der wenigen Asteroiden, großen Asteroiden, die wir kennen, Metallasteroiden. Ja, also das ist ein 250 Kilometer großer Brocken aus Eisen und Nickel. Psyche.
Wahnsinn.
Ja, also bei sowas wäre es wirklich ungut, wenn der einschlägt auf der Erde. Ja, also so, wenn gut 250 Kilometer Gestein wäre auch ungut, aber es ist halt 250 Kilometer Metall, der kommt halt wirklich, dem passiert quasi nichts. Also der geht glatt durch und ist, wenn er einschlägt, immer noch 250 Kilometer groß, ja. Also, aber tut er nicht, ja. Psyche ist weit weg, ja. Also der tut uns nichts. Aber diese Raumsonde Psyche, ich schau mal, wie der aktuelle Stand ist. 2023 soll der starten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich schau mal, ob sich da was geändert hat dran. Nein, ist immer noch, August 2022, haben sie mal was nach vorne verschoben. Das ist ja auch schön.
Ja, das ist ungewöhnlich.
Ja, also und dann wird 2023 Swing by am Mars und Januar 2026 Ankunft bei Psyche. Ja, also das ist, wird eine coole Mission, wenn die das, weil dann hast du wirklich eben, ich weiß nicht, ich glaube, sie landet nicht. Ich glaube, sie wird es nur aus der, wird nur umkreisen und das Ganze von dort anschauen. Aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, wir können dann wirklich den Kern eines, doch eines verhinderten Planeten erforschen. Ja, und das wird uns einiges sagen darüber, wie die Planeten entstanden sind. Aber wie gesagt, ab und zu haben wir eben auch Eisenmeteoriten auf der Erde.
Und der Grund, warum es da nur so, so wenig von diesen großen Stücken gibt, ist der, dass die natürlich schon viel früher in der Geschichte des Sonnensystems mit irgendwas zusammengestoßen sind.
Ne? Ja, na, klar.
Und weil das dass nur die Kleinen übrig geblieben sind. Weil ich denke mal, wenn so ein Planet zerbricht, dann ist es ja wohl eher, das sind da schon viele große Stücke dann.
Ja, es geht jetzt nicht um Planeten, die zerbrechen, sondern wirklich so Planetesimale. Ja? Also wenn sowas wie Psyche ist eine Ausnahme, wenn du einen 250 Kilometer großen Kern hast, dann muss das außenrum natürlich noch größer sein. Aber es geht wirklich so um, so diese Protoplaneten, ja, sowas wie Pluto groß, das ist schon ein sehr großer Protoplanet, Ceres groß, also wirklich so ein paar hundert Kilometer große Objekte, wo halt dann, das sind ja nicht alle auseinandergebrochen, ja, die meisten sind zu Planeten geworden, ja, weil sonst hätte man keine Planeten. Aber es sind halt viele, sind zerbrochen und da kommen halt unsere Eisenmeteorite her, die wir haben auf der Erde. Da sind wir ein bisschen so gebiased, also ein bisschen, wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Also wir finden viele Eisenmeteorite, obwohl sie die absolute Minderheit unter den Meteoriten im Weltall ausmachen. Ja, weil natürlich irgendwie das Eisen, Gesteinsmeteorit, der verwittert die irgendwann, wenn er auf der Erde rumliegt. Ja, aber der Eisenmeteorit halt eher nicht, darum haben wir den ja gefunden.
Und ist wahrscheinlich auch leichter zu finden und leichter zu identifizieren, oder?
Das natürlich auch, ja. Also es ist, der schaut schon mal anders aus, deutlich anders als so ein Gesteinsmeteorit. Ich meine, die schauen auch, wenn man sich auskennt, anders aus als, als normale Steine, aber es sind leichter zu finden, da hast du recht. Also die schreiben in ihrer Arbeit, dass alle Eisenmeteorite, die in den Sammlungen der Erde existieren, von ungefähr 75 unterschiedlichen Quellen stammen. Ja, also alles, was wir in Eisenmeteoriten in den Museen und Forschungszentren rumliegen haben, stammt von 75 Objekten. Also es gab nicht so viele von denen, die da rumgeflogen sind, von diesen Kernen.
So, kann ja sein, dass es viel mehr gab und natürlich dann nur sehr wenige davon irgendwie auf der Erde gelandet sind, oder?
Ja, natürlich. Also die Erde ist schon recht gut im Meteoriten anziehen, weil sie halt der größte Himmelskörper im inneren Sonnensystem ist und eine Atmosphäre hat, die Dinge auch durchlässt, im Gegensatz zum Mars, der ja wesentlich weniger Masse hat, deswegen zieht er weniger Objekte an. Und im Gegensatz zur Venus, die zwar viel Masse hat, aber auch eine extrem fette Atmosphäre, wo halt kaum was durchkommt am Ende. Aber das ist eigentlich nicht das Thema. Ja? Das Thema sind wirklich die Eisenmeteoriten und die Eisenmeteorite, die halt frühere Kerne waren, die sind jetzt quasi, die kann man so als analoges Material zum Erdkern betrachten. Ja? Weil der Erdkern ist ja das ist auf die gleiche Art und Weise entstanden wie die Eisenmeteorite. Die Eisenmeteorite sind das, was unter anderem den Erdkern gemacht haben. Wenn wir Eisenmeteorite haben, die halt noch rumfliegen, dann sehen wir halt Material, aus dem halt kein Erdkern oder anderer Planetenkern geworden ist, aber werden hätte können. Ja, das heißt, wenn wir Eisenmeteorite untersuchen, können wir daraus Rückschlüsse ziehen, was im Erdkern abgeht, weil das gleiche Material ist. Und deswegen haben die sich den Washington County Meteorite angeschaut. Das ist ein Ding, das wenig überraschend im Washington County in den USA runtergekommen ist. Und zwar
well named,
die heißen, also alle Meteorite heißen so wie der Ort, wo sie runtergekommen sind. Das ist Konvention. Mhm. Ja, also da kann man sich nicht für aussuchen. Aber der kam eben 1927, ist der gefallen. Ist jetzt nicht groß, ja, also 5,7 Kilo. Auch nicht wenig, aber wenn 5 Kilo Eisen braucht man jetzt nicht viel Größe dafür. Also ja, wenn man sich so Fotos, ich verlinke die offizielle Seite mit den Einträgen zu dem Meteorit, es ist halt, ja, schaut halt aus wie ein Brocken. Also es ist jetzt irgendwie...
ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ein 5 Kilo schwerer Eisenbrocken.
Ja. Aber den haben sie halt untersucht und du kannst dir auch da jetzt dann da Die Methode kann ich jetzt nicht erklären, da kenne ich mich zu wenig aus, aber du kannst halt dann ja das Eisen anschleifen, aufbohren, im Massenspektrometer schmeißen und so halt schauen, was für Gase da im Eisen, also im Metall eingelagert ist und diese Gase dann eben wieder untersuchen und genau herausfinden, welche Isotope von welchen Gasen da drin sind. Also das ist extrem aufwendig, deswegen hat es bis jetzt auch noch keiner gemacht, weil es auch in der Genauigkeit, in der es gemacht werden muss, für diese Arbeit eben schwer zu machen war, aber die in Heidelberg haben es eben geschafft und haben festgestellt, dass tatsächlich hier die Isotopenzusammensetzung in diesem Eisenmeteorit tatsächlich eben exakt die gleiche ist wie die Isotopenzusammensetzung im Sonnenwind. Ja, also das, was da eingeschlossen ist an Helium und Neon, in dem Fall haben sie angeschaut, ist Sonnenwind. Ja, es sind Teilchen des Sonnenwinds, die können ja nicht woanders herkommen. Das heißt, dieser Eisenmeteorit hat in seinem Inneren Partikel des Sonnenwinds. Ja, das heißt, der muss eben während der Entstehung der Planeten, während der Entstehung der Planetesimale, aus denen die Planeten entstanden sind, muss dem Sonnenwind ausgesetzt sein und so ist er reingekommen. Ja, und wenn das bei dem Eisenmeteorit der Fall ist, dann muss das natürlich auch bei den Eisenobjekten der Fall gewesen sein, die den Erdkern gebildet haben. Das heißt, auch der Erdkern muss Teilchen des Sonnenwinds enthalten.
Ja, macht Sinn.
Genau. Und das ist insofern interessant, weil man hat auch festgestellt, das sind andere Messungen, die haben jetzt nichts mit der Arbeit zu tun, die werden da zitiert, aber man hat festgestellt, dass es zwei Reservoirs an Sonnenwind-ähnlichen, also zwei Reservoirs an Helium und Neon, sagen wir es so, gibt im Erdinneren, weil du da unterschiedliche, wenn du das, du kannst es ja messen, zum Beispiel bei vulkanischen Ausgasungen oder bei solchen Mantelplumes heißt es, also Magma, die aufsteigt aus dem Erdmantel und dann an bestimmten Stellen der Erdoberfläche an der Kruste rauskommt. Also du weißt aus anderen Messungen, dass es verschiedene Reservoirs geben muss, weil du je nachdem, wo du misst, verschiedene, zwei unterschiedliche Isotopenzusammensetzungen findest. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ja der Erdmantel eigentlich immer in Durchmischung begriffen ist. Ja, das steht ja nicht still. Da wird ständig Zeug von der Erdkruste wird geschmolzen, sinkt hinunter, neues Zeug aus dem Erdmantel steigt auf. Also das wird ständig durchgerührtes Zeug. Und da ist es eigentlich seltsam, dass du da zwei unterschiedliche Quellen hast. Und das war eben ein weiterer Hinweis darauf, dass eben eine der beiden Quellen eben nicht der Mantel ist, sondern der Erdkern ist, ja, weil der mischt sie nicht mit dem Mantel. Aber wenn du eben Zeug hast, das aus dem Kern ausgast, ja, also wenn der Erdkern Sonnenwindteilchen abgibt, dann gelangen die in den Mantel und können mit dem Mantelmaterial nach oben steigen. Und diese Untersuchung dieses Washington County Meteorits, die bestätigt eben oder belegt eben, dass das ein Prozess ist, der funktionieren kann. Ja? Also der zeigt, dass im Erdkern Sonnenwind drin sein muss. Und sie haben es auch ausgerechnet, es reichen 1-2% nur. 1-2% Metall, so wie von Washington County, würde reichen, um zu erklären, wie du diese unterschiedlichen Gassignaturen im Erdmantel kriegen kannst. Weil halt einerseits, du hast halt das Zeug, was im Erdmantel drin ist, das wird da schnell durchgemischt, das kommt halt bei verschiedenen geologischen Prozessen rauf. Und dann hast du parallel dazu den Erdkern, der ständig halt Sonnenwind abstrahlt, wenn man so will, und so eben eine zweite Quelle an Helium und Neon darstellt.
Das heißt, wieso kommt das raus?
Naja, warum nicht?
Das Helium, wieso will das nach oben?
Naja, es ist leicht.
Wird das nicht auch nach unten gezogen von der Schwerkraft und so?
Naja, jein. Also
das ist leicht.
Prinzip schon, es ist leicht und dadurch halt auch kannst du dich auch schnell bewegen. Weil zumindest in der Erdatmosphäre zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderer Prozess, aber in der Erdatmosphäre haben wir deswegen kein Helium, weil das tatsächlich die Erde nicht festhalten kann.
Alles entfleucht.
Ja. Die Erde schafft es nicht, Helium festzuhalten. Ja, und,
hast du schon mal einen Heliumballon in der Hand gehabt? Ist nicht so einfach.
Ja, gut, aber der normale, du kannst der Heißluftballon, der wird irgendwann halt wieder runterkommen, ja, wenn der Druck quasi zu groß wird. Das Gas, aber die Heliumatome, die sind wirklich, die entkommen ins All, ja, also die kann die Erde nicht festhalten, weil die halt zu leicht sind und sich so schnell bewegen und dann hauen die ab. deswegen sagen wir, Helium ist eh lustig, aber es ist eine endliche Ressource, die auch nicht, die auch schlecht recyceln kann, weil weg ist weg. Die ja. verlässt das geschlossene, das undichte System Erde in dem Fall. Mhm. Aber Erdkern natürlich, ja, also der ist flüssig zum Teil, der äußere. Da kann natürlich dann das Gas auch halt raus diffundieren und diffundiert dann in den Erdmantel hinein und wird dann halt mit dem geschmolzenen Gestein des Erdmantels, das Gestein des Erdmantels an der Grenze zum Erdkern, wo es 5000 Grad heißt, natürlich auch geschmolzen, ja. Dann diffundiert das da hinein und dann mit den ganzen Konvektionsströmen des geschmolzenen Gesteins gelangt es nach oben. Weil du hast ja da nicht nur Gravitation, du hast ja Konvektion auch. Das Mantelgestein wärmt sich am Erdkern auf, steigt nach oben und kühlt sich ab und geht wieder runter. Also jetzt sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt, die Geologie des Erdinneren. Aber du hast halt auch die Konvektion und mit dieser Konvektion gelangt es nach oben, das Zeug.
Und dann tritt es aus und dann kann man wirklich sagen, dass die Erde quasi Sonnenwind abstrahlt.
Genau, das besagen zumindest diese Leute von der Uni Heidelberg. Und sie sagen, das ist wichtig, ja, also es ist erstmal cool, ja, und es ist gut zu wissen, aber sie sagen, es ist halt wichtig, weil, das ist halt eher eine geochemische, geologische Erkenntnis und keine astronomische, aber wir sind ja nicht so, wir reden ja auch über andere Wissenschaften, die sind ja auch ganz nett ab und zu. Und die Erde ist ein Planet und wir reden hier von Planetologie und das gehört ja quasi auch uns. Also das ist ja quasi, da ist ja die Geochemie und die Geologie ist ja quasi hier die Hilfswissenschaft für uns. Ja,
naja, total. Weil alles wir, unseres. Genau. Ja, damit. Außerdem sind wir das Universum, das ist ja, so alles genau. unseres.
Aber Sie sagen halt jetzt, das ist deswegen wichtig, diese Erkenntnis, weil wenn man einen Planeten verstehen will, ja, dann muss man auch verstehen, was im Inneren des Planeten abgeht. Und dann musst du halt diese ganzen geochemischen Prozesse verstehen, die im Erdmantel zum Beispiel ablaufen. Ja, welche Steine da, wie sich umwandelt, unter welchem Druck, was passiert, welche Elemente und Moleküle irgendwo eingebunden werden und welche aufgetrennt werden und welche kristallisieren und so weiter. Also diese ganze Geochemie, die musst du halt verstehen, wenn du verstehen willst, wie ein Planet funktioniert. Und in dem Fall zeigt sich jetzt, dass anscheinend der Erdkern eine aktive Rolle bei der geochemischen Entwicklung des Erdmantels spielt, von der man bisher eher wenig gewusst hat. Ja, und jetzt weiß man davon und weiß, okay, wenn wir wissen wollen, wie der Erdmantel funktioniert, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass der Erdkern nicht einfach nur da ist und heiß ist, sondern aktiv mit seiner Sonnenwindabstrahlung in die Geochemie des Erdmantels eingreift.
Und was hat das dann noch für Implikationen?
Viele, aber ich von denen weiß ja nichts, weil ich kein Geochemiker bin, sondern Astronom. Vielleicht können wir in Zukunft Raumsonden ins Erdinnere schicken, wenn wir die Sonne mit erforschen wollen. Aber das ist
und wie groß ist der Beitrag dieses irdischen Sonnenwinds zum gesamten ja, Sonnenwind oder ja, kann man ja nicht, das irgendwie abschätzen?
Nein, das kann ich ja nicht sagen. Also ich glaube, das ist auch eine falsche Frage, weil ist ja nicht so, dass dann quasi hier die Erde dann jetzt auch noch irgendwie Sonnenwind quasi ins All abgibt. Also ja, da wird schon das eine oder andere Helium oder Neon aus dem Erdinneren rauskommen, aber ich glaube, das ist eine Frage, ich weiß keine Antwort drauf und ich weiß auch gerade nicht, ob das relevant für irgendwas ist. Mhm. Also es ist auf jeden Fall.
Also es ist auf jeden Fall sehr wenig.
Ja, im Verglichen mit der Sonne ist alles sehr wenig. Also.
Ja. Obwohl sie so weit weg ist.
Ja, ja, es ist halt Grundlagenforschung aus der Planetologie, aus der wir jetzt nicht unmittelbar einen Nutzen ziehen, außer dass wir es Bescheid wissen, was ja schon Nutzen genug ist.
Total. Aber es ist auch, finde ich, irgendwie auch interessant, weil es irgendwie doch der Mechanismus so ein anderer ist, als man vielleicht sich denken würde oder erwarten würde, wenn man hört, es gibt ein Reservoir an Sonnenwind im Inneren der Erde, stellt man sich irgendwie was ganz anderes vor als das.
Ich weiß gar nicht, was ich mir vorstellen soll. Was stellst du dir vor?
Na, irgendwas Komisches auf jeden Fall.
Luftballon, was keinen
Sinn ergibt. einen Hohlraum mit einer Mini-Sonne drinnen oder irgendwie so.
Ja, ja. Stell das lieber nicht vor.
Nein. Okay. Aber gut, dass du das jetzt aufgeklärt hast. Nein,
also ich fand die Geschichte.
Meine anfänglichen absurden Vorstellungen.
Ich fand die Geschichte vor allem deswegen ja cool, weil sie halt wieder das zeigt, was mich halt in der Wissenschaft so am meisten fasziniert, wie halt alles zusammenhängt.
Zusammen. Ja, ja.
Dass halt wirklich das, was vor 4,5 Milliarden Jahren passiert ist, in dem Urnebel, aus dem alles entstanden ist, hat Einfluss auf das, was wir heute messen können, wenn wir irgendwie einen Meteorit aufschneiden, und was wir heute messen können, wenn wir irgendwie Gasmessungen in der Nähe von einem Vulkan durchführen. Also dass halt nichts von nichts isoliert ist, das finde ich halt, wenn das ist normalerweise eher so die Domäne der Esoterik, ja, also wie alles hängt mit allem zusammen und wir alle sind das Universum und so weiter. Aber wenn man das von diesem esoterischen Ballast löst, ja, dann und die astronomisch-wissenschaftliche Realität anschaut, dann ist es eigentlich nur noch faszinierender, dass eben tatsächlich alles mit allem zusammenhängt, ja, auf eine ganz konkrete Art und Weise, ja, dass halt nicht irgendwie die Sonne und die Sterne und der Mond uns über irgendwelche absurden astrologischen Einflüsse hier irgendwie beeinflusst oder sowas, oder irgendwie so ein Quatsch, sondern dass wirklich, dass Teile der Sonne im Inneren der Erde sind und rauskommen. Also wirklich ganz konkrete. Es ist nicht irgendwie so eine abstrakte, esoterische, feinstoffliche oder was auch immer Beeinflussung, sondern wirklich ganz konkret. Das Zeug ist da. Das war vor 4,5 Milliarden Jahren, war es im Urnebel, war es in der Sonne, dann ist es in die Protoplaneten gekommen, ist in die Kerne der Protoplaneten gekommen, ist in die Kerne der Erde, in den Kern der Erde gekommen und kommt jetzt von da wieder raus. Und wir können es messen. Ja, also das finde ich viel faszinierender als jede irgendwie alles hängt mit allem zusammen, was die Esoterik sich ausdenken kann.
Ja, das ist, ich glaube, es hängt irgendwie vielleicht noch ein bisschen damit zusammen, dass in der Wissenschaft Phänomene ja oft getrennt untersucht werden, weil es natürlich sehr schwierig ist, alles zusammenhängend zu untersuchen. Das heißt, du hast eine aus der Methode kommende Trennung, die stattfindet, aber das bedeutet ja nicht, dass die Dinge wirklich getrennt sind, sondern man versucht sie nur aus einem riesigen Komplex an Phänomenen herauszunehmen, herauszutrennen, um die Ursachen besser irgendwie abschätzen zu können. Ne?
Ja, und wir wissen, das ist ja auch die Zeit der Universalwissenschaftlerin, ist ja vorbei. Ist ja nicht so, du kannst ja bei bestem Willen nicht alles wissen. Man kann vielleicht irgendwie so wie es wir machen, wir können irgendwie über alles reden, aber wir kennen uns deswegen nicht in allem aus. Ja? Also wissenschaftlich aktiv, sinnvoll erforschen, ja, kann man ja immer nur ein extrem kleines Spezialgebiet. Das ist ja nicht mehr so die Zeiten irgendwie so von Isaac Newton, Leibniz, Leonardo da Vinci, wo es quasi noch gute Chancen haben hast können damals, dass du wirklich so über alles, was man weiß, im Prinzip so im Detail Bescheid weiß. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, du hast nur noch Spezialistinnen und Spezialisten, und da ist es halt oft schwierig, dass die sich zusammenfinden, um halt das, ja, die Verbindungen auch zu erforschen.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn
es. Das ist halt auch diese künstliche Trennung in Disziplinen, die dem sehr entgegensteht.
Ja. Aber trotzdem, wenn es was gibt, was wirklich im eigentlichen Sinn ganzheitlich ist, ja, dann die Wissenschaft, ja, weil es gibt kaum was Ganzheitlicheres als das. Mm. Ja, das waren meine Geschichte über die Sonne im Inneren der Erde.
Ja, super Geschichte. Und der Mond war auch noch dabei.
Genau.
Also bitte.
Sonne, Mond.
Sonne, Mond und Sterne und Erde. Alle da.
Und Eisenmeteoriten. Schönes Lied, kann man mal dichten.
Lassen wir uns was einfallen, bis zum nächsten Mal, eine Komposition.
Ja, und dann habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ich habe ein paar Fragen, die man kurz beantworten kann, und ein paar, die zum Thema passen. Ich fange mal mit denen an, die man kurz beantworten kann. Ja? Die erste Frage stammt von Alexander, und der hat eine Frage, die ja mit dem Thema nichts zu tun hat, sondern am Rande. Aber es geht um Raumfahrt. Ja? Also das wäre vielleicht was für dich, damit du die Beschleunigung nicht aushalten musst, wenn du mit der Rakete fliegst. Denn Alexander wollte wissen, wie das mit dem Weltraumfahrstuhl ist. Ja? Also ein Weltraumfahrstuhl, also etwas, wo man nicht mit einer Rakete mit enormer Beschleunigung ins All fliegt, sondern quasi an einem fix montierten Seil, das aus dem Weltall auf die Erde hinunterführt. Jetzt nicht mit einer Aufzugkapsel, das nicht, aber sondern eher wie so ein Zug. Man würde mit einem Zug an diesem Seil hinauffahren. Ja, das nennt sich Weltraumlift, und er wollte wissen, ja, wie ist es denn da? Ja, also was tut man, um diesen Weltraumlift Realität werden zu lassen? Wie funktioniert sowas? ich sage deswegen, man kann es kurz beantworten, weil man es eigentlich überhaupt nicht kurz beantworten kann. Ja, also Weltraum.
Das ist immer so bei dir. Das ist immer so, kurze Antwort und dann redest du 10 Minuten.
Nein, ich schaue jetzt auf die Uhr. Ich schaue, dass ich nicht länger als 3 Minuten rede. Ja?
Naja, die Frage ist halt auch, wo will man da hin? Wo ist die Endplattform des Weltraumlifts, oder? Ist die stationär? Ist die geostationär?
Natürlich.
Dann ist es ein sehr langer Lift.
Ja, ne? Es geht ja nicht anders. Also,
sonst wickelst du das Ding ja auf.
Genau. Also. Das heißt, du musst, also der Endpunkt ist geostationär, also 36.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Das ist genau.
Aber dann kann man da dazwischen dann aussteigen?
Ja, du kannst aussteigen und dann fällst du runter. Also,
ja, das weil Ding, du zu langsam bist, ne?
Genau.
Das ist ja genau das.
Das ist genau das. Also du bist, also, das, also, je weiter du dich von der Erdoberfläche entfernst, ja, desto weniger stark wirst du angezogen und desto schneller, weil du quasi an diesem Seil, sagen wir mal Seil hängst, ja, wirst du mit dem Seil durch die Fliehkraft herumgeschleudert um die Erde. Und irgendwann hast du halt dann den Punkt erreicht, nämlich genau in diesen 36.000 irgendwas Kilometer Höhe des geostationären Punktes, wo das alles genau so passt, dass du halt dann die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hast oder die Orbitalgeschwindigkeit erreicht hast. Also wenn du dann im geostationären Punkt aussteigst, dann würdest du einfach rundherum fliegen. Dann ist alles okay. Und jetzt kommt der schöne Punkt, wenn du das, du brauchst da keinen Endpunkt, du brauchst einfach nur ein Gegengewicht, das Ganze straff hält. Du kannst den Weltraumlift über diesen Punkt hinausbauen. Und je weiter du hinausbaust und je weiter du hinausfährst an diesem Seil, desto schneller wirst du von dem weggeschleudert. Das heißt, du kannst quasi ein Seil bauen, wenn du das doppelt so lang machst, ja, also genau nochmal so weiter, wie es vorher war, dann kannst du theoretisch dich mit einer Geschwindigkeit von dem Seil schleudern lassen, die reicht, um ohne weiteren Antrieb zum Jupiter zu fliegen. Ja, also
Das wäre ja praktisch.
Ja, genau. Also so ein Weltraumlift ist extrem praktisch, ja. Vor allem, weil
ist halt blöderweise kein Material irgendwie in der Lage, diese Kräfte auszuhalten, oder?
Ja, also man kennt Materialien, die in der Lage sind, diese Kräfte auszuhalten. Also die gäbe es, ja. Graphen zum Beispiel oder Kohlenstoff-Nanoröhren, die könnten das aushalten. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir die noch nicht in der nötigen Länge machen können. Ja, weil, wie gesagt, 36.000 Kilometer ist schon lang.
Ist viel.
Ja, es ist sehr viel. Aber das Ding ist, man hat auch noch nicht intensiv dran geforscht. Also das ist, was ich immer sage. Wenn man jetzt wirklich ausreichend viel Geld und Ressourcen draufschmeißt und sagt, hier, findet raus, wie man das Zeug lang genug machen kann, dann glaube ich, findet man es auch raus. Also ich glaube, das ist kein Grundlagenproblem, sondern einfach nur wirklich ein Skalierungsproblem, das man einfach noch nicht dringend genug lösen wollte bis jetzt. Weil, wie gesagt, du musst es halt wirklich dann, es gibt ja noch keinen Anwendungsfall für extrem lange Seile, ja, also das, wir brauchten das, ja, also da muss man wirklich sagen, wir wollen das jetzt. Und tatsächlich eben, deswegen wollte ich eigentlich sagen, es ist eine kurze Antwort, weil ich habe über das schon viel gemacht, auf das wollte ich Alexander einfach nur verweisen. Ich habe, glaube ich, mal 3 Folgen von den Sternengeschichten über den Weltraumlift gemacht und ich habe sehr viel in meinem Buch Asteroid Now über den Weltraumlift geschrieben. Weil der hat auch eine spannende Geschichte, also tatsächlich war der Weltraumlift das erste, was ich Konstantin Tsiolkovsky war es damals, 18 irgendwas. Die erste Idee, die er hatte, wie Menschen ins All gelangen kann, waren nicht Raketen, sondern der Weltraumlift. Auf die Idee ist er gekommen, wie er die Weltausstellung in Paris besucht hat und dort den Eiffelturm gesehen hat. Er hat sich einfach gedacht, okay, wir könnten da einfach einen extrem hohen Turm bauen und den dann einfach raufgehen. Was natürlich nicht geht, also so viel Material gibt es nicht, aber dann wusste man dann später, hat man gesagt, okay, wir können ja anstatt von unten nach oben auch von oben nach unten bauen. Wir können einen Satellit in geostationären Punkt hängen und das Seil einfach runterlassen. Das ist wesentlich einfacher und braucht weniger Material. Aber einer der wirklich der großen Verfechter des Weltraumlifts war Arthur C. Clarke, der hat da auch geforscht dran und hat Science-Fiction-Bücher drüber geschrieben und von dem stammt ein Zitat, das ich gern wiederhole. Der hat gesagt, wir haben auf die Frage, wann es denn den Weltraumlift geben wird, hat er gesagt, ja, den Weltraumlift wird es geben ungefähr, ich glaube, die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr genau, ungefähr 20 Jahre, nachdem wir aufgehört haben, drüber zu lachen. Und im Wesentlichen stimmt, also es gibt kein fundamentales Problem, einen Weltraumlift zu bauen. Ja, die Astronomie, die Physik dazu ist ausgeforscht. Da wissen wir alles, wie das funktioniert. Material hapert es noch, aber das, wie gesagt, betrachte ich nicht als fundamentales Problem, sondern einfach nur als ein Problem des Wollens. Und wenn wir sagen, wir wollen das, ja, wäre natürlich absurd teuer, absurd komplexe Ingenieursaufgabe, aber keine unlösbare. Wenn wir sagen, wir wollen das, dann haben wir das.
Also wir müssen nur wollen, ist die Antwort auf
ganz
die Frage.
Genau. Und ich verlinke.
Aber wäre da nicht auch extrem fehlergefährdet, also Fehler, das Zeug 36.000 Kilometer Struktur ist natürlich extrem anfällig für irgendwelche Unfälle oder
Jein, also,
Brüche gesagt, oder was weiß ich.
Brüche sind nicht das Problem, ja, weil darfst du das nicht als normales Seil vorstellen. Ich glaube, wenn ich drüber rede, werde ich oft gefragt, ja, was ist, wenn ein Flugzeug dagegen fliegt? Ja? Das ist schlecht fürs
armes
Flugzeug.
Armes Flugzeug.
Ja, weil das ist eben ein extrem starkes Material. Ja? Meine, natürlich kann es sein, dass das irgendwie reißt, aber auch dann, es gibt Konzepte, wie man damit umgehen kann. Also du kannst dann, du fällst nicht sofort runter, du umkreist halt die Erde ein bisschen und kannst dann halt noch, hast doch Zeit, um halt dann entsprechende Evakuierungsmaßnahmen zu machen und so weiter. Also das haben sich Leute alles überlegt, das geht. Ja, und auch wie man aus, wenn zum Beispiel ein Asteroid vorbeikommt, der ist ein bisschen härter als ein Flugzeug und schneller, ja, weil der kann ja auch mal in 10.000, 20.000 Kilometer Höhe vorbeifliegen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie du ausweichen kannst mit dem Weltraumlift. Ja, du brauchst ihn da unten auf, idealerweise baut man den auf dem Äquator und idealerweise baut man den auf einer schwimmenden Plattform, die man bewegen kann und dann kannst du den quasi gezielt in Schwingungen versetzen und da kannst du hier einfach so am Asteroid vorbeischwingen. Also das geht alles, gibt alles Konzepte dafür. Aber es ist halt, ja, wir wollen es noch nicht dringend genug, den Weltraumfahrstuhl. Und wenn Alexander oder andere mehr darüber wissen wollen, ich verlinke auf die entsprechenden Podcasts, Bücher und Quellen, die ich dazu schon habe. Ja, das war die kurze Frage. Und dann noch eine kurze Frage von Dennis. Der wollte wissen, ob es Forschung zu seltsamer Materie gibt oder ob es eine Sonde gibt, die einen Neutronenstern erforscht oder umkreist, falls das möglich ist. Und ich beantworte das mal mit Ja und Nein.
Was bitte ist seltsame Materie?
Das ist Materie, die seltsam ist. Und zwar seltsam in, im teilchenphysikalischen Sinne. Ja? Da gibt es ja die Quarks, die fundamentalen Bausteine der Materie. Und die normalen Wald- und Wiesenatome, also aus denen wir bestehen und so weiter, die bestehen aus Up- und Down-Quarks. Es gibt aber auch noch andere Quarks. Ja? Es gibt noch irgendwie Top und Charm und Strange und Bottom, ja, und Strange ist eben in dem Fall seltsam und das Strange Quark ist eben ein so ein fundamentales Teilchen und es gibt Hypothesen, dass du unter ausreichend viel Druck und ausreichend viel Druck heißt eben wirklich so viel wie im Inneren eines Neutronensterns. Also wenn du eine Masse von der, so viel wie die Sonne auf ein paar Kilometer zusammenquetscht, ja, also 10, 20 Kilometer zusammenquetscht, also so ein Druck, ja, im Inneren eines Neutronensterns, gibt es die Hypothese, dass dann eben die Atome, die Atome haben wir schon längst nicht mehr, ja, dass die Neutronen, die den Neutronenstern ausmachen, die Bausteine der Atome, dass die durch diesen enormen Druck in die Quark-Bestandteile zerlegt werden. Und dabei kann dann eins der Down-Quarks in den Neutronen in ein Strange-Quark umgewandelt werden. Und wenn du dann eben so ein Objekt hast, das eben nur aus Strange-Quarks besteht, dann wäre das seltsame Materie. Und das wird nicht erforscht im eigentlichen Sinne, ja, also wir Strange Quarks werden an Teilchenbeschleunigern erforscht natürlich, aber wir haben jetzt keine seltsame Materie, wir haben die Zustände nicht auf der Erde hier und können sie auch nicht erzeugen, wo freie seltsame Materie entsteht. Wäre vielleicht auch gar nicht so gut, weil es gibt auch so diese Hypothese, dass wenn du stabile, seltsame Materie hast, ja, da brauchst du halt dann irgendwie eine größere Masse, also ein paar tausend Protonen, damit du dann, und die müssen unter den entsprechenden Bedingungen dann eben in seltsame Materie umgewandelt werden. Und das könnte dann so eine Art, die kann dann, wenn das ausreichend viel ist, kann diese stabile, seltsame Materie mit anderer Materie reagieren und die wieder in seltsame Materie umwandeln. Das wäre so eine Art Infektion.
Oh nein, Kettenreaktion.
Genau, ja. Also das gibt's die Hypothese. Und
werden wir jetzt alle seltsam?
Ja, das ist, es gibt, glaube ich, Science-Fiction-Geschichten, wo das erzählt wird, ja, also wo dann seltsame Materie von einem explodierenden Stern auf die Erde geschleudert wird und da dann alles anfängt in seltsame Materie umzuwandeln. Wäre nicht gut, das Problem ist, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert, ja, weil wenn es wirklich ein häufiger Prozess oder Vorgang wäre im Universum, dass irgendwo große Mengen an seltsamer Materie entstehen und auf die Erde oder andere Planeten fallen, dann würden wir seltsame Materie sehen überall. Ja? Also wir sehen das nicht, wir sehen das nirgends. Ja? Also
und diese seltsame Materie kann auch nur unter den extremen Druck- und Temperaturbedingungen überhaupt
ist die Hypothese, ja.
Also stabil das existieren. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, das wird erforscht, aber halt im Teilchenbeschleuniger an einzelnen Strange Quarks wird geforscht. Seltsame Materie an sich haben wir noch nicht nachgewiesen, wird nicht erforscht. Und Neutronensterne erforschen wir aus der Ferne. Anders geht's nicht, weil die sind weit weg und wir haben noch keine Raumsonde, die einen anderen Stern erreicht. Und in unserer näheren Umgebung ist auch kein Neutronenstern. Da müssen wir wirklich halt mehr als ein paar Lichtjahre fliegen dorthin. Also es wäre cool, wenn wir eine Raumsonde hätten, die einen Neutronenstern umkreist. Aber haben wir nicht.
Zuerst mal klein anfangen, ne? Zuerst mal aus dem Sonnensystem raus und vielleicht mal einen anderen Stern, aber müsste man ein bisschen schneller fliegen.
Genau. So, und jetzt kommt eine Frage, die zum Thema der Folge passt und auch was für dich ist. Das sind zwei sehr thematisch getrennte Fragen, die uns Lisa gestellt hat. Ja? Die Frage von Lisa, die zum Thema passt, lautet, hat die Erde tatsächlich nur deshalb ein Magnetfeld, weil sie einen Eisenkern hat? Und sie fragt weiter, warum hat die Sonne dann auch ein Magnetfeld? Ja, die besteht doch zum größten Teil aus Helium und Wasserstoff. Könnte man sich einen Planeten mit einem Kern aus Nickel oder Kobalt vorstellen, der ein Magnetfeld hat? Ja, also drei Fragen, fangen wir vielleicht mit den ersten an. Also die erste kann man leicht sagen, ja, die Erde hat deshalb ein Magnetfeld, weil sie einen Eisenkern hat. Ja, und vor allem, weil sie einen flüssigen Eisenkern hat. Der äußere Kern der Erde ist flüssig, der innere ist fest, der äußere ist flüssig. Das heißt, du hast flüssiges Eisen, du hast flüssiges, leitfähiges Metall, das sich bewegt. Ja, und damit kriegst du halt dann sowas wie bei einem Fahrraddynamo, du kriegst ein Magnetfeld. Ja, also solange die Eisenmassen im Inneren der Erde sich noch bewegen, kriegst du ein Magnetfeld. Die Sonne hat tatsächlich keinen Eisenkern, aber du kannst, du in dem Fall Rot, kannst erklären, warum sie trotzdem ein Magnetfeld hat, obwohl sie doch aus Helium und Wasserstoff besteht.
Naja, also die Idee finde ich, die Idee ist super, also das Reasoning, ne? die logische Überlegung ist super, aber es ist ja nicht nur ein flüssiger Eisenkern, der ein Magnetfeld verursacht, sondern jegliche Art von geladener, bewegter Teilchen. Ja? Also wenn die Sonne jetzt aus ionisiertem Material besteht, also Protonen und Elektronen voneinander getrennt, dann ist sie ja auch quasi leitfähig, weil sie ja aus geladenen Teilchen besteht und dadurch kann sie genauso ein Magnetfeld erzeugen.
Genau.
Eisen ist ja quasi nur ein Spezialfall, sagen wir mal so, ne? Das, an Materialien, die Magnetfelder erzeugen können. Es geht generell einfach um bewegte Ladungen. Ja.
Genau, also der Wasserstoff in der Sonne ist halt so heiß, dass die Elektronen in der Hülle nicht mehr an den Kern halten können. Deswegen sind die negativ geladenen Elektronen vom positiv geladenen Kern getrennt. Und deswegen ist der Wasserstoff eben das Plasma. Ja, Plasma heißt ja gerade das, dass eben die Teile, die Ladungsträger getrennt voneinander sind. Deswegen ist es elektrisch leitfähig, das Material dort. Und deswegen hat eben auch die Sonne ein Magnetfeld. Ja, und die dritte Frage, kann man sich einen Planeten mit einem Kern aus Nickel oder Kobalt vorstellen, der ein Magnetfeld hat? Kann man vermutlich. Das Problem ist, du wirst keinen astronomischen Prozess finden, der das sowas erzeugt, weil Eisen ist halt vergleichsweise häufig unter den Metallen im Universum, weil das letzte stabile Produkt der Kernfusion ist. Ja, also ich kann bei Wasserstoff anfangen und kann aus Wasserstoff Helium machen durch Fusion und ich kann aus Helium Sauerstoff machen durch Fusion und ich kann aus Sauerstoff wieder was anderes machen durch Fusion und irgendwann komme ich als Produkt der Fusion bei Eisen an und ich kann aber aus Eisen durch Fusion nichts mehr machen oder schon im Prinzip, nur ich kriege keine Energie mehr raus, wenn ich Eisenatome fusioniere. Ich muss Energie reinstecken. Ja, und das passiert nicht von selbst in der Natur. Deswegen hört die Kernfusion im Inneren von Sternen spätestens bei Eisen auf. Und alle anderen Elemente werden durch andere Prozesse erzeugt, bei Supernova-Explosionen und so weiter. Das heißt, du hast immer Eisen mit anderen Metallen und du müsstest dann irgendwie, und Nickel und sowas, das ist dann wieder Chemie, das sind eisenliebende Materialien. Das heißt, die halten sich immer dort auf, wo Eisen ist. Das heißt, du müsstest einen Weg finden, wie du das Eisen aus den metallischen Asteroiden, Planetesimalen entfernen kannst, damit du einen Planet mit Nickelkern kriegst. Also ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Aber wie gesagt, im Erdkern ist Eisen und Nickel vermischt. Es ist nicht reines Eisen, sondern eben Eisen und Nickel. Und man kann sich vorstellen, ein Planet mit Nickelkern, aber er wird nicht existieren, behaupte ich.
Vorstellen kann man sich viel.
So. Und jetzt kommen zwei oder eigentlich drei Fragen für dich zum Abschluss. Ja?
Okay.
Zuerst der zweite Fragenteil von Lisa. Ja, da geht es um den Sternenhimmel und die Geschichten der Sterne. Lisa fragt, was wissen wir heute über die Astronomie der südlichen Hemisphäre vor der Kolonialisierung durch die Europäer? Sind uns heute noch präkoloniale Sternbilder oder Asterismen bekannt? Ja, also Südamerika, Australien, Südostasien. Was haben die Menschen dort sich am Himmel vorgestellt, bevor wir gekommen sind und ihnen gesagt haben, was sie sich vorstellen sollen?
Ja, da gibt es ja viel, natürlich. Also wir haben zwar irgendwie versucht, so schnell wie möglich dort alles auszulöschen, was uns im Weg stand, leider. Natürlich furchtbare Geschichten, aber die Geschichten der Ureinwohner der diversen südlichen Kontinente haben sich natürlich sehr wohl erhalten. Und es gibt so ziemlich in jeder Kultur, die man sich nur vorstellen kann, Geschichten über den Sternenhimmel und eigene Sternbilder, eigene Mythologien. Das ist irgendwie, ja, ganz logisch eigentlich auch, wenn man darauf schaut, man sieht diese Punkte, man stellt sich da Gestalten vor. So funktioniert einfach unser Gehirn anscheinend. Es gibt alle möglichen Geschichten. Also bei den australischen Aborigines zum Beispiel finde ich das Erstaunliche, da auch das, es gibt auch da Sternbilder, aber es gibt auch diese Dunkelwolken-Sternbilder. Also es sind keine Sternbilder aus Sternen, sondern das sind Gestalten in den dunklen Staubwolken im Band der Milchstraße.
Ja,
was auf der Südhalbkugel ist die Milchstraße. Wir schauen ja auf der Südhalbkugel, von der Südhalbkugel in Richtung Zentrum der Milchstraße, und da ist sie halt voll im Zenit über unseren Köpfen und total präsent und hell. Und in Australien ist es so hell, dass sogar dass der helle Hintergrund der Milchstraße da diese dunklen Staubwolken so herausstechen lässt, dass sich die Leute in diesen Dunkelwolken ihre mythologischen Gestalten vorgestellt haben. Der Emu zum Beispiel, der Himmels-Emu, der ist einer der bekanntesten Gestalten.
Genau, natürlich auch wie Ozeanien allgemein, die sind natürlich alle, so Neuseeland, Australien, die ganzen Inseln dort im Pazifik, das waren ja sehr, sehr aktive Seefahrergesellschaften. Ja, die sind mit ihren Kanus da wirklich übers offene Meer gepaddelt, tagelang, wochenlang, weil sonst wäre ja sowas wie Australien oder Neuseeland gar nicht überhaupt besiedelt worden durch Menschen, wenn da nicht Menschen mit den Kanus da irgendwie rumgefahren wären. Und natürlich brauchst du da zwangsläufig Wissen über den Himmel, wenn du dich orientieren willst. Ja, das heißt, auch da in all diesen Kulturen gibt es jede Menge Geschichten über die Sterne am Himmel, die sie auch einerseits benutzt haben, halt um ihre Mythologien zu erzählen, aber eben auch ganz konkret, um sich zu merken, was da wo ist, weil sie mit den Sternen navigiert haben. Und wie gesagt, Afrika ist voll mit Geschichten über den Sternenhimmel. Also natürlich, alle Menschen schauen zum Himmel und erzählen sich Geschichten drüber. Und das halt hauptsächlich heute die Geschichten eben aus der griechisch-römischen Antike bekannt sind, ja, liegt halt daran, wie die Welt sich in den letzten Jahrhunderten politisch entwickelt hat. Aber genau. Die anderen gibt es auch noch. Ich schaue mal, ob ich ein paar Bücher finde. Ich habe selbst noch ein paar Podcasts zu den Themen gemacht. Also ich werde ein paar Quellen dazu verlinken.
Und es gibt auch jede Menge Projekte. Mittlerweile ist es irgendwie uns aufgegangen, dass wir da eine gewisse historische Verantwortung natürlich haben, dementsprechend. Und die Internationale Astronomische Union fördert da auch einiges an Projekten, die diese Geschichten ausfindig machen, aufschreiben, veröffentlichen und so weiter. Also da passiert schon einiges mittlerweile.
Das sind sehr schöne Geschichten. Also ich habe so die griechische Mythologie ist ja immer sehr, wie Zeus, der mich Frauen nachstellt, da müssen sie in den Himmel versetzt werden, um geschützt zu werden für ihn. Also es sind auch andere Geschichten, ja. Die griechische Mythologie ist jetzt auch nicht besser oder schlechter als andere Mythologien, aber es gibt immer noch andere Geschichten, die man sich auch anhören sollte.
Voll.
So, jetzt eine Frage von Simeon, oder zwei Fragen in dem Fall wieder. Leute stellen jetzt immer mehr Fragen auf einmal. Simeon saß gestern, wann auch immer gestern ist, ich weiß nicht, wann die Mail ist, vielleicht ist sie vom letzten Sommer oder so, aber auf jeden Fall saß Simeon am Üppenplatz, also dürfte er aus Wien kommen, weil der Üppenplatz ist in Wien. Und er sah 30 Punkte über den Nachthimmel an einer Kette geordnet, auf gleicher Höhe. Das sah surreal aus und ein Freund hat ihm gesagt, dass das die Starlink-Satelliten sind. Und über die haben wir sicher auch schon gesprochen. Und wenn nicht, auch da haben wir uns schon oft drüber geärgert und ich habe drüber gesprochen, über die Satelliten und geschrieben und du, glaube ich, auch. Ich verlinke auch da die Quellen. Und er wollte wissen, dazu bleiben die Satelliten von selbst auf einer Linie, die nicht verändert wird, wollte er wissen. Nein, tun sie nicht. Das ist wirklich die Konstellation, die sie einnehmen, wenn sie ausgesetzt wird, weil die werden ja nicht einzeln hochgeschickt, sondern gleich immer ein paar Dutzend auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie viel es momentan sind, die ausgesetzt
werden. 60 Stück werden da immer auf einmal ausgesetzt.
Ja. Genau, da hast du quasi eine große Rakete, da hängen auf so einem Gestell 60 Starlink-Satelliten, die dann alle so einer nach dem anderen rausgepoppt werden und natürlich bewegen sich die dann eben entlang einer Kette, aber das verteilt sich im Laufe der Zeit, weil die Satelliten sich ja auch um die ganze Erde verteilen sollen.
Genau, die schwärmen so langsam aus, kann man sich das vorstellen. Also sind, wenn man genau schaut, dann sieht man auch, dass die in diesen Ketten gar nicht ganz genau auf einer Linie sich bewegen, sondern dass es da schon leichte Unterschiede gibt. Und diese minimalen Unterschiede, die amplifizieren sich dann natürlich mit der Zeit und dann bilden die so ein Netz um die Erde herum, diese Satelliten, irgendwann mal, wenn es fertig ist. Und mittlerweile sind, glaube ich, schon über 1000.
Mehr.
1000 und ein paar hundert
Satelliten
ausgesetzt.
So ein paar tausend.
Ja, paar tausend schon. Also es sind sehr viele und es sollen noch viel, viel, viel mehr werden. Ja, es gibt
Zehntausende, Hunderttausende.
Es gibt auch verschiedene Anbieter. Also der Starlink ist ja nur eine Company, eine
Firma,
die das macht. Danke. genau, und sollen es mehrere 10.000 werden von verschiedenen Anbietern und verschiedenen Netzwerke und so weiter. Ja.
Genau, und darauf bezieht sich die nächste Frage von Simeon, weil was ist, wenn auch nur ein paar Satelliten mit irgendwas kollidieren und zerstört werden? Gibt es eine Kettenreaktion und ziemlich viel Müll in der Umlaufbahn? Oder sind die doch recht weit voneinander entfernt? Ja und nein, also sie sind schon weit voneinander entfernt, weil viel Platz ist im Weltall. Aber natürlich, wenn die anfangen zu kollidieren, weil sowas kann durchaus passieren, es ist auch schon passiert, dass Satelliten jetzt nicht von Starlink, aber andere kollidiert sind. Und das gibt Müll und das gibt große Müllwolken, die sie dann auch verteilen. Also der Müll verteilt sich dann auch und das ist halt nicht einfach nur Müll, der rumliegt, sondern Teilchen, die sich mit 10, 20 Kilometer pro Sekunde bewegen. Ja, und da reicht halt auch schon wirklich ein kleinstes Partikelchen irgendwas. Wenn das dann auf was anderes trifft, dann haut dir das ein Loch rein. Und das kann tatsächlich dann auch wieder so eine Kettenreaktion geben, wenn wirklich viel im Weltall ist, kann es sein, dass diese Kettenreaktion dann immer mehr und immer mehr Satelliten zerstört, die immer mehr Müll machen, wodurch dann noch mehr zerstört werden können. Und am Ende hast du halt dann quasi so eine große Müllwolke um die Erde rum, die halt die Raumfahrt und die Satellitennutzung, wenn nicht verunmöglicht, doch zumindest extrem schwierig macht. Also das ist jetzt kein dramatisch realistisches oder wahrscheinlich, es ist ein realistisches Szenario, aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es kann passieren. Das heißt, wir müssen uns schon auch Gedanken machen, was wir mit dem erdnahen Weltraum anstellen, weil das ist eine wichtige Ressource für uns und da sollte man nicht einfach alles nach Lust und Laune reinstellen, nur wenn wir es können.
Ja, absolut. Also man könnte natürlich auch argumentieren, dass es sowieso schon ein Müllhaufen jetzt ist. Also, na gut, Müll ist natürlich ja mehr oder weniger bei Definition etwas, was dann nicht mehr funktioniert. Und jetzt sind sie gerade erst frisch hinaufgeschickt, also funktionieren noch alle, aber Ja, ich finde das immer so zum Vergleich faszinierend, dass es ja, dass bis jetzt vor Starlink und wie die anderen noch immer heißen mögen, ja nur an die 5000 Satelliten überhaupt in einer Erdumlaufbahn gab.
Ja.
Und das soll, diese Anzahl wird jetzt verzehnfacht, nur durch dieses Projekt. Ja,
ja,
es ist also schon, das ist schon eine absurde Angelegenheit. Und mich wundert es auch, ich habe es ja auch gesehen, das war Anfang Mai. Da wurde zweimal hintereinander sogar wurden neue Batches hochgeschickt. Ja,
genau,
in der ersten Maiwoche.
Das ist ja fast im Wochenrhythmus, dass die da irgendwie hochgeschickt werden mittlerweile von Starlink. Also das kann man immer wieder sehen, diese Ketten.
Und dass sie immer noch so hell sind. Ja? Also jetzt sollten sie ja mittlerweile ein bisschen angepasst worden sein.
Ja, ich glaube,
die Sache ist...
Ich weiß es nicht, bis Ausschuss, wenn sie frisch freigesetzt sind, natürlich sind sie dann am hellsten. Also die kriegen dann eine andere Umlaufbahn. Also ich glaube, weil du siehst ja jetzt nicht ständig diese Ketten über den Himmel fliegen, weil die sich eben verteilen und andere Bahnen einnehmen. Aber da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, ja, weil da geht es um die Himmelsbeobachtung. Simeon möchte wissen, da bist du wirklich die beste Ansprechpartnerin, er würde gerne die Sterne von Wien beobachten. Und wer besser als eine Planetariumsdirektorin aus Wien kann da Antwort geben. Welche Ausrüstung ist die sinnvollste? Er hat ein Fernglas und 100 Euro und möchte nicht mehr ausgeben als diese 100 Euro. Also was kannst du Simeon raten, wenn er von Wien aus die Sterne beobachten will?
Ich kann ihm raten, dass er sich in einer lauen Frühlings-, Sommer- oder Herbstnacht irgendwo, wo es dunkel ist, auf die Wiese legt und den Gesamteindruck auf sich wirken lässt. Das ist wahrscheinlich das Allerbeste. Also ich bin ja Fernglas-Fan, Feldstecher-Fan. Ich habe selber kein Teleskop und habe auch nur einen kleinen Feldstecher. Und ich finde die schon super. Ja. Also viele Leute sagen, dass es vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man einen ordentlichen Feldstecher will, muss man sehr viel Geld ausgeben. Das stimmt. Und ein billiges Teleskop kriegst du schon um 100 Euro. Und damit kann man viel mehr sehen als mit einem preislich vergleichbaren Feldstecher. Ja, das stimmt auch. Aber dann musst du erstmal dieses Teleskop irgendwo hinkarren, wo du auch ordentlich die Sterne sehen kannst. Ja. Es hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile. Es kommt darauf an, wie mobil man ist und wie wahrscheinlich man das Ding dann auch geplant mitnimmt. Ich finde es halt super, dass man den Feldstecher halt dann in der Tasche hat, ja, einfach so und ungeplant auch da viel damit machen kann.
Wie heißt diese Anlage da am Rand von Wien, wo es immer wieder so Führung gibt, wo du mit freiem Auge quasi Sternen beobachten kannst? Also da gab es von der das war mal da der Helmut Mucke, glaube ich, war da irgendwie involviert. Wie heißt denn das?
Meinst du Großmuggel?
Nein, nicht Großmuggel. Am das Georgenberg.
Das ist ein ziemlich...
Sterngarten, okay, heißt das. Sterngarten. Mhm. Freiluftplanetarium. Das ist auch ein cooler Name, ja? Also ja. Da hast du halt irgendwie... es ist halt im Prinzip sowas so Säulen, Scheiben. Also im Prinzip sowas wie Stonehenge, ja? Halt, wo da halt so Dinge stehen, wo du halt dann wirklich... anhand der Struktur, die da rumstehen, den Sonnenuhren, den Pfeilern, den Masten und so weiter, kannst du halt dann wirklich leicht Dinge am Himmel finden. Und der Astronomische Verein, der Österreichische Astronomische Verein, macht da immer wieder Führungen und sowas. Also da kann man vielleicht hingehen, wenn man in Wien ist.
Ja, ist aber halt noch sehr in der Stadt. Also das ist im 14. Bezirk draußen.
Ja, aber Simon hat ja gefragt, ja. In Wien. Ja, also von Wien aus ist natürlich schwierig in der Großstadt, ja. Also, aber wenn wir die Frage von Simon ignorieren einfach, ja, dann würde ich ihm vorschlagen, er soll seine 100 Euro und sein Fernglas nehmen, sich ein billiges Zelt kaufen und ein Zugticket und damit zum Attersee-Traunsee fahren, weil dort ist vor kurzem der erste Dark Sky Park, der erste Sternenpark zertifiziert worden, ja. Das ist von der International Dark Sky Organization oder Association. Vorbei, wird es vergeben und da werden halt quasi so Gebiete, wo halt der Sternenhimmel wirklich dunkel ist, wo sich auch die Gemeinden und so weiter so ein bisschen verpflichten, dort halt auch für Dunkelheit zu sorgen in der Nacht, also wo man wirklich die Milchstraße sehen kann und sowas. Und das ist der erste in Österreich, der zertifizierte Sternenpark, vor ein paar Wochen erst quasi unter Anführungszeichen eröffnet worden. Und ja, nimm dein Fernglas, Simeon, und fahr dorthin. Da siehst du wirklich viel.
Das ist sehr zu empfehlen, ja. Und die WAA, die Wiener Astronomische Arbeitsgemeinschaft, die sind auch super. Die machen auch viele Sachen. Also sind auch natürlich jetzt gerade noch Corona-bedingt nicht so häufig unterwegs, aber die machen total viele Veranstaltungen, Führungen, Sachen und sind irgendwie sind ein lustiger Haufen. Also das zahlt sich auch aus, die zu kontaktieren.
Ja, mach das. Also die freuen sich auch und da kann man was lernen. Und das ist die ideale Überleitung, die ich mir jetzt gerade selbst ausgedacht habe, zum nächsten Punkt.
Zum Lernthema.
Genau, nach den Fragen kommt jetzt das Lernen. Wir haben die Rubrik Neues von der Sternwarte, wo ich ja mit...
Die immer noch keinen neuen Namen hat.
Nein, schlagt uns Namen vor für die Rubrik, wenn ihr meint, sie braucht einen anderen Namen, wo ich mit Evi, die ja Astronomie studiert, immer kurz über das Astronomiestudium rede und so die häufigsten. Wir haben weiterhin Fragen, Mails bekommen von Leuten, die eben tatsächlich auch überlegen, gerade anfangen, Astronomie zu studieren und da eben Sachen wissen wollen. Und ja, wenn ihr auch überlegt und euch nicht traut, Astronomie zu studieren oder konkrete Fragen habt, dann ja, schreibt uns die einfach, genauso wie alle anderen Fragen, ja, an fragen@dasuniversum.at. Alles, was das Studium betrifft, leite ich dann an Evi weiter, die euch da Auskunft geben kann. Aber jetzt hören wir uns mal an, was wir in dieser Rubrik besprochen haben. Und zwar nämlich das Thema, das so in der Konversation dazu am häufigsten aufgekommen ist. Da ging es nämlich immer um die Mathematik. Ja, die Mathematik, die böse Mathematik im Studium. Und ich habe mit Evi drüber gesprochen, ob man denn jetzt Angst vor der Mathematik haben muss, wenn man Astronomie studiert. Wir reden wieder über das Astronomiestudium mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Und es geht um ein Thema, das bei den Kommentaren zum Astronomiestudium und auch bei den Fragen, die wir bekommen haben, fast am häufigsten vertreten war. Es geht um die Mathematik. Ja, Astronomie ist eine Naturwissenschaft, die Naturwissenschaft braucht Mathematik und viele haben Angst davor, das Astronomiestudium zu beginnen oder wenn sie es beginnen, nicht zu schaffen, wegen der Mathematik. Muss man vor der Mathematik Angst haben?
Fragst du das jetzt mich?
Ich frage das dich, ja.
Okay. Nein, also ich glaube, Angst ist generell kein guter Berater, sollte man wohl nie haben. Aber ich glaube, man sollte Respekt vor der Mathematik haben. Also es ist schon ein Großteil im Studium, gerade am Anfang, wo man sich mit der Mathematik auseinandersetzen muss. Aber Angst braucht man nicht haben.
Aber wie ist das mit Leuten, die sagen, ich war in der Schule schlecht in Mathematik, ich fange das lieber gar nicht erst an?
Naja, dann müssen Sie sich fragen, wie sehr Sie sich für die Astronomie interessieren und wie sehr Sie sich damit auseinandersetzen wollen, vor allem auch. Also es ist schon die Mathematik auf der Uni eine ganz andere als das, was wir in der Schule lernen. Also die Hochschulmathematik, also ich finde, da öffnen sich ganz andere und neue Horizonte und ich finde es super spannend. Aber man muss schon das Interesse, denke ich, entgegenbringen und auch offen sein, sich damit auch auseinanderzusetzen, ja.
Genau, weil ich war tatsächlich schlecht in Mathematik in der Schule. Ich war der Schlechteste in meiner Klasse. Ja, wirklich war ich. Und ich habe aber trotzdem angefangen. Ich war deswegen schlecht, nicht weil ich schlecht in Mathematik per se war, sondern weil der Unterricht schlecht war. Ja, ich habe nicht das gelernt, was Mathematik eigentlich ist. Das habe ich erst auf der Uni gelernt. Mhm. Und da habe ich es dann auch cool gefunden. Und da habe ich festgestellt, ich kann es. Und habe mich dann sogar auf ein mathematisches Teilgebiet der Astronomie spezialisiert. Das heißt, mein Ratschlag wäre, nicht so sehr auf die Schule zu schauen, wenn man was mit Mathematik machen will.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht davon abhalten lassen. Also wenn mir jetzt Mathematik in der Schule nicht gefallen hat oder ich jetzt nicht so gut darin war, würde ich das jetzt nicht als Totschlagkriterium sehen, Astronomie nicht zu beginnen. Also ich würde es trotzdem probieren. Also ich habe es ja auch trotzdem probiert.
Ja, also wie gesagt, die Mathematik ist auf jeden Fall da, die kommt nicht weg.
Kann man nicht weg, ja.
Aber was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ja, also man muss nicht sein Leben mit der Mathematik verbringen, wenn man Astronomie macht. Also natürlich muss man die Grundlagen der Mathematik lernen. Das macht die ersten 4 Semester, sind sehr mathematikdominiert, ja. Und da muss man halt durch. Aber wenn man dann später tatsächlich in der zweiten Hälfte des Studiums sich intensiv mit der Astronomie auseinandersetzt, da gibt es halt viele verschiedene Disziplinen und es gibt durchaus Disziplinen, wo man dann wenig mit Mathematik zu tun hat. Also da kann man sich dann, wenn man quasi mal diese ersten Semester durchgedrückt hat und festgestellt hat, dass man mit der Mathematik doch nicht so Freund wird, dann kann man sagen, okay, dann mache ich halt Astronomie ohne Mathematik oder mit weniger Mathematik. Oder vielleicht stellt man auch fest, so wie ich, dass Mathematik cool ist und dann macht man was Mathematisches. Hast du schon festgestellt, dass Mathematik cool ist und du Mathematik weitermachen willst?
Ja, also ich muss vielleicht vorausschicken, dass für mich Mathematik auch in der Schule kein Problem war. Also ich war jetzt zwar nicht super in Mathe, aber ich war jetzt auch nicht so wie du der Schlechteste oder die Schlechteste. Für mich ist auch Mathematik einfach etwas, das man lernen kann und das logisch ist. Und bei mir in der Schule war es immer so, wenn ich nichts gelernt habe für die Mathe-Schularbeit, dann bin ich auch durchgefallen und habe eine schlechte Note bekommen. Wenn ich mich hingesetzt und habe es gelernt, habe ich eine super Note bekommen. Und ich bin eben drauf gekommen, dass es auf der Uni auch ähnlich ist. Wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze und wenn ich es lerne, dann kann man es auch schaffen, ja.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also Mathematik, wenn man jetzt irgendwie große Entdeckungen machen will und mathematisch forschen will, dann schadet eine gewisse Begabung nichts und man kann für Mathematik begabt sein. Aber wenn es darum geht, das zu lernen, was man braucht für Studium, dann ist das was, was man einfach lernen kann. Da kann man sich hinsetzen und kann es lernen. Da muss man keine Angst haben. Und ich glaube, tatsächlich haben die meisten Menschen Angst vor der Mathematik aufgrund von Vorurteilen oder schlechten Erfahrungen. Und wenn die merken würden, wie Mathematik wirklich ist und da mit einem unverstellten Blick drauf schauen könnten, dann wäre vermutlich die Angst vor der Mathematik gar nicht so präsent.
Ja, also ich finde Mathematik auf jeden Fall besser als sein Ruf. Und also mir hat es auch sehr viel, mir hat es die Augen auch ein bisschen geöffnet. Also bei mir waren dann schon jetzt bei diesen Mathematikvorlesungen an der Uni, eben weil du auch die Hintergründe, die Herleitungen und das alles halt mitbekommst, du weißt auf einmal, warum Formeln so ausschauen, wie sie ausschauen, die du vielleicht aus der Schule kennst. Und ich habe da sehr oft Aha-Erlebnisse gehabt und habe mir halt gedacht, so wow, das ist ja total cool, das macht alles total Sinn und eigentlich ist es total genial. Und ich habe da schon auch so ein bisschen die Schönheit und auch die Freude an der Mathematik entdeckt.
Ja, also die echte Mathematik, sagen wir mal, die Hochschulmathematik, das ist auch was komplett anderes als die Schulmathematik. Genau, ja. Also das hat mit dem eigentlich wenig zu tun. Also man kann es vielleicht ein bisschen mit Fremdsprachenunterricht vergleiche. Man lernt eine andere Sprache, man lernt eine andere Kultur und man lernt dadurch auch eine ganz andere Welt kennen. Und es ist eben genau die Welt, die man kennen muss, wenn man die Natur verstehen will.
Ja, genau, ja. Und man kommt im Studium auch nicht drum herum. Also gerade am Anfang, du hast das eh schon gesagt, die erste Hälfte vom Studium ist ja auch sehr mathematiklastig und da muss man sich wirklich sehr viel auch mit den Themen auseinandersetzt. Also da entdeckt man dann Bereiche in der Mathematik, wo man gar nicht gewusst hat, dass die existieren oder dass es die gibt.
Ja, aber das ist ja auch das Schöne dran. Und wir werden sicher noch mal im Detail über Mathematikvorlesungen sprechen. Aber fürs Erste einigen wir uns drauf, solange man sich für die Astronomie interessiert, sollte die Mathematik kein Hindernis sein. Es ist schaffbar.
Auf jeden Fall, ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
So, und jetzt sind wir wieder hier. Hast du Angst vor der Mathematik gehabt?
Also, wie ich ins Studium hineingegangen bin, nicht.
Danach schon?
In den ersten paar Mathe-Vorlesungen schon. Naja, ich kann dem nur voll und ganz zustimmen, das ist absolut schaffbar. Ja, also das ist, es ist möglich, es ist aber, also ich habe immer gedacht, Mathematik hat mit Zahlen zu tun, früher, und das ist aber nicht so. Und ich war in Mathematik in der Schule sehr gut und ich habe nie etwas gelernt in der Schule, weil das war immer einfach klar, dass
Warum
das so ist,
wie
es ist.
Warum warst du gut in Mathe? War der Einzige, der schlecht war in Mathe?
Anscheinend, ja. Und also mir ist es einfach nicht aufgefallen, dass da irgendein Problem ist. Ja, also das war klar. Das war für mich total selbsterklärend und selbstverständlich. Aber das lag halt auch an dem Mathematikunterricht in meiner Schule, der, wie ich dann nachher herausgefunden habe, nicht besonders anspruchsvoll und umfassend war. Und ich von den meisten Dingen, bei denen es in der Mathematik geht oder um die es bei der Mathematik geht, nicht wirklich eine Ahnung hatte oder nichts davon gehört hatte. Und wie ich dann an die Uni gekommen bin, war das schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, wo ich irgendwie keine Ahnung, wovon die überhaupt reden, worum es da überhaupt geht. Und ich habe mich da sehr dran erst gewöhnen müssen. Also ich habe meine erste Prüfung 2 Jahre nach dem Beginn meines Studiums erst gemacht.
Ich habe sie gleich im ersten Semester gemacht und bin
komplett
durchgefallen.
Ja, schon gut.
Ja, lass mich ausreden. Ich bin durchgefallen. Ja, die einzige Prüfung, die ich nicht geschafft habe, war die Mathematik, die 1, und dann die einzige, die ich wiederholen musste.
Also es ist einfach so, dass man, es ist auch, es ist ein anderes System, es ist eine andere Art der Wissenserwerbung auch an der Uni. Es ist einfach eine riesige Umstellung auf vielen verschiedenen Ebenen und es ist schon ein bisschen abschreckend, aber man darf sich da irgendwie nicht so einschüchtern lassen. Und auch wenn es am Anfang irgendwie total überwältigend und unschaffbar erscheint, kann man, glaube ich, durchaus darauf vertrauen oder sollte man darauf vertrauen, dass man sich da sehr wohl dran gewöhnt und dass man das dann sehr wohl irgendwann auf die Reihe kriegt.
Ja, und keine Vorurteile haben. Also wenn die Mathematik die ist einfach halt nur da. Es ist einfach ein Weg, die Welt zu verstehen und den kann man lernen, diesen Weg. Da ist jetzt nichts Schlimmes dran. Das ist nichts, kein Mysterium oder sonst irgendwas. Da muss man keine Angst davor haben, wenn man die Astronomie wirklich machen will, dann kann man das schaffen. Es ist nicht schlimm. Es ist sogar cool, wenn man es wirklich dann eine Zeit lang mal gemacht hat.
Ja. Absolut. Also, traut euch drüber.
Genau, keine Angst. Ja, damit haben wir schon den Großteil durch. Ich habe noch 3 Punkte auf meiner Liste stehen. Und zwar kommt jetzt der Teil, wo wir uns bedanken, weil viele Leute uns unterstützt haben, wie immer, weil tatsächlich dieser Podcast hier von der Unterstützung lebt, die ihr uns gebt. Also Einnahmequellen haben wir keine anderen. Ich bin schon wieder darauf angesprochen worden, dass wir doch von Spotify und sowas Geld kriegen. Glauben ist anscheinend wirklich weit verbreitet und nicht unverständlicherweise, aber die Leute geben ja Geld an Spotify zum Beispiel oder an andere entsprechende Anbieter und hören da Podcasts. Da ist es nicht unverständlich, dass man dann glaubt, dass die Podcasts, die dort abgespielt werden, auch was von dem Geld abkriegen, aber so ist es nicht. Ja, also Spotify gibt uns nichts. Die einzigen, die uns was geben, das seid ihr und darüber freuen wir uns enorm, weil das eine schöne Wertschätzung der Arbeit ist, wenn ihr uns helft, das Projekt hier zu finanzieren. Und seit der letzten Folge haben wir Spenden bekommen über PayPal von Marti, von Thorsten, von Marco, von Helga, von Christian, von Marion, von Simeon. Ach, der war am Ippenplatz wahrscheinlich vorher. Oder es war ein anderer Simeon, ich habe die Nachnamen jetzt nicht aufgeschrieben. Von Matthias, von Thorsten, nochmal ein Matthias, aber ein anderer. Ein Markus, ein Manfred, Manuel, noch ein Thorsten, schon wieder ein anderer. Tobias, Michael, Klaus, Joachim, Wiegbe und Ralf haben uns Geld gegeben und wir müssen das nachher noch ein bisschen aufdröseln, weil ein paar dieser Spenden waren zweckgebunden für dein Astronautenabenteuer. Das heißt,
naja, das nehmen wir mal allgemein als Spende für das Berichten über das Astronautenabenteuer. Na,
schauen wir.
Okay.
Das waren die Spenden per PayPal. Es gibt auch die Möglichkeit, uns per Steady zu unterstützen, wo wir dann regelmäßig quasi Spenden bekommen. Und zwar haben wir die bekommen von Johannes, von Philipp, von Arnim und von Frank. Regelmäßig unterstützen kann man uns auch per Patreon. Da gab es aber keine neuen Spenderinnen und Spender seit der letzten Folge. Ich hoffe, die versprochenen Postkarten vom Universum sind mittlerweile angekommen. Wenn nicht, ja, wenn ihr Post vom Universum erwartet und keine bekommen habt, dann habt keine Scheu, euch bei uns zu beschweren. Dann korrigieren wir das sofort. Ja? Also wenn ihr Post vom Universum haben wollt, dann sagt uns Bescheid. Man kann auch elektronische Nachrichten vom Universum empfangen, denn im letzten Mal habe ich ja kurz erwähnt, dass ich darüber nachgedacht habe, wie denn so die Wissenschaftskommunikation über Telegram funktionieren könnte. Und ich habe eine Telegram-Gruppe angelegt und den Leuten gesagt, Podcast nicht viel mehr, als dass sie existiert. Und wollte wissen, wie man denn so, ob sie diese Gruppe auch finden können. Und ich habe keine Ahnung, wie man Telegram-Gruppen findet, jetzt weiß ich's. Aber es haben tatsächlich, ja, Leute haben sie gefunden. Über 100 Leute sind seit dem letzten Mal Mitglied unserer Telegram-Gruppe geworden. Das beeindruckt die Ruth so, dass sie gleich aufgelegt hat und nicht mehr da ist.
Ich bin auch da. Ich habe nur gerade in der Tat die Telegram-Gruppe gecheckt. Wenn mir eingefallen ist, dass ich da schon länger nicht mehr reingeschaut habe. 105 Mitglieder. Wahnsinn.
Ja, dann schau da regelmäßig rein. Da werden auch Fragen gestellt. Da werden Sachen über Astronauten-Ausbildung
gepostet. Ich sehe es gerade. Ich habe 81 neue Nachrichten.
Ja, also wie gesagt, also ich werde das jetzt, nachdem es doch so erfolgreich wird, ich werde jetzt auch verlinken den Link zu dieser Gruppe, damit den auch wirklich jeder findet in den Shownotes. Es ist, glaube ich, einfach die Gruppe heißt das Universum und man kommt dahin, wenn man irgendwie t.me/universumpodcast oder so, dann kommt man dorthin. Und ja, da werden Fragen gestellt und ich überlege mir noch, und du überlegst dir auch, also wir überlegen uns gemeinsam, wie wir diese Gruppe für gute Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation nutzen können. Momentan mache ich da so ein bisschen Kalendarium, also ich schreibe halt jeden Tag, was so vor 100 irgendwas Jahren passiert ist und so weiter. Da gibt es immer schöne Sachen. Haben auch Leute Fragen gestellt, Leute diskutieren über Themen. Wir werden schon einen Weg finden, was wir da machen können. Was ihr auf jeden Fall machen könnt mit dieser Telegram-Gruppe, ist uns Nachrichten dort schicken, und zwar Nachrichten für unsere Geburtstagsfolge, die sich immer weiter nähert. Ja? Die übernächste Folge ist die das Universums Geburtstagsfolge. Da wird das Universum ein Jahr alt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns zu diesem Anlass eure Glückwünsche oder ja, wenn es keine Glückwünsche sind, dann braucht ihr es nicht schicken. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann macht es nicht zum Geburtstag. Ja, aber wenn ihr uns irgendwie Geburtstagswünsche schicken wollt oder einfach irgendwie sonst irgendwas, was ihr zum Podcast erzählen wollt, wenn ihr uns erzählen wollt, wo ihr den Podcast hört oder wann ihr ihn hört, vielleicht sogar mit Fotos, wenn ihr den Podcast, weiß ich nicht, regelmäßig unterm Sternenhimmel hört und die Milchstraße und den himmlischen Emo fotografiert habt dabei. Sowas könnt ihr uns schicken und das könnt ihr uns per Telegram schreiben, und Telegram funktioniert so wie WhatsApp, da könnt ihr auch einfach Sprachnachrichten reinreden über euer Handy, und wenn ihr uns eine Geburtstagsnachricht als Audiodatei über Telegram zukommen lasst, dann können wir die auch direkt in den Podcast einspielen. Das wäre besonders praktisch.
Ja, das wird sicher lustig. Macht's das.
Genau, macht's das, und wir überlegen.
Dann müssen nicht immer nur wir reden.
Ja, naja, es ist ja, jetzt können wir nicht zuerst Leuten sagen, sie sollen das Geld geben und dann sagen, wir wollen nicht mehr reden. Also wenn das
redet muss, selber.
Das geht ja auch nicht.
Naja, wir reden ja sowieso schon genug, oder?
Ja.
So ist es ja auch nicht.
Dann hören wir jetzt auch bald auf zu reden und kommen jetzt noch zu einem Punkt, den wir schon lange nicht mehr hatten, nämlich Veranstaltungshinweise. Ja, weil es hat ja zumindest in Österreich gibt es wieder Corona-bedingte Öffnungen oder nicht Corona-bedingte Öffnungen in dem Fall.
Wie nennt man das jetzt?
Ja, keine Ahnung. Normalität, sagt unser Kanzler, die zurückkehrt.
Ja, ja.
Aber ja.
Der soll mal seine Frisur der Normalität zuführen,
finde ich. Ja, der soll sehr viel. Ist egal, reden wir nicht mal Kanzler sonst.
Egal.
Ja. Aber es finden wieder Veranstaltungen statt. Ja, ich weiß nicht, ob du was anzukündigen hast. Passiert bei dir schon irgendwas mit deinem Planetarium?
Nein, bei mir passiert noch nichts.
Aber bei mir passiert was.
Im August
passiert im August wieder was. Na cool, dann haben wir noch Zeit, um das anzukündigen. Aber tatsächlich gibt es wieder Auftritte der Science Busters. Und zwar am 7. und 8. Juni im Wiener Stadtsaal treten Martin Puntigam, Martin Moder und ich auf mit unserer Show Global Warming Party. Da reden wir über Klimawandel, auch ein bisschen über andere Themen. Und die finden statt, diese Shows, nach allem, was wir bis jetzt wissen. Da kann man sich Eintrittskarten kaufen dafür. Ich verlinke das, wo man da hinkommen kann. Und ich hoffe, dass das dann ein bisschen so weitergeht, dass dann auch noch mehr stattfinden kann. Also ich habe für im Herbst viele Termine schon im Kalender stehen, aber da reden wir ein andermal drüber. Jetzt hoffen wir mal, dass die Sachen am 7. und 8. Juni stattfinden können. Und wenn ihr dort seid, dann ja, sagt Bescheid, dann freue ich mich. Das war alles, was ich hatte für heute. Hast du noch was?
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Gut, dann verabschieden wir uns und spielen die Abschlussmusik.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.